Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Readly. Readly ist eine App, mit der ihr mehr als 5000 Magazine weltweit lesen könnt. Unter anderem unsere Lieblingsmagazine.
Beispielsweise den Rolling Stone, in dem damals Keith Richards gesagt hat, dass er nach dem Tod seines Vaters dessen Asche geschnupft hat wie Kokain und der Interviewer gelacht hat und er dann meinte, das ist mein Ernst. Oder auch meine Lieblingszeitschrift, die GameStar, die ich seit 20 Jahren lese, wirklich. Die GameStar, damals noch mit Mick Schneller, ein Mann, der aussah wie ein kleiner Schneemann und immer die Flugsimulationen getestet hat. Oder auch Spektrum der Wissenschaft. Die haben wirklich viele geile Zeitschriften, die ich sowieso regelmäßig lese. Warum soll ich sie mir nicht auch digital geben? Und das Besondere ist, sie haben nicht nur die aktuelle Ausgabe, sondern du kannst alle Ausgaben, die sie je rausgebracht haben, lesen. Und das zum Spottpreis.
Das Ganze kostet 9,99 € im Monat, ohne zusätzliche Kosten, ohne Abo-Falle oder ähnliches. Ihr könnt das jederzeit kündigen und wieder neu abschließen. Ihr habt einen Familienaccount, also bis zu 5 Profile könnt ihr anlegen und verschiedene Zeitschriften lesen. Offline, online, wie ihr wollt. Und wenn ihr auf www.readly.com/AAA geht, dann gibt es sogar noch ein besonderes Angebot und zwar 2 Monate für 1,99 € und das ist wirklich unschlagbar.
Und wichtig für die Alliteration am Arsch-Community, der Playboy ist auch dabei. Solltet ihr euch also für die interessanten Kochtipps, die sich dort drin stehen oder die Interviews interessieren, ihr habt Zugriff auf den Playboy. Da sind auch so Fotos mit drin, aber die könnt ihr weiterblättern. Uninteressant. Viel Spaß mit Readly.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Guten Abend, ist irgendwo Platz für mich?
Heute überhaupt nicht. Heute ist Damentag. Scheren Sie sich raus, Sie Wildsau.
Warum sind Sie denn alle so unfreundlich? Da oben ist doch Platz genug.
Kommen Sie nur raus, ich bin nicht so schreckhaft.
Hoppla, wo bin ich denn da reingerutscht?
Also, gehen Sie raus, da sind Sie verrückt geworden.
Oh, Verzeihung, ich hab's auch eben erst gemerkt.
Tja, das war mal wieder ganz schön schlüpfrig, meine Lieben. Und hier sind eure beiden schlüpfrigen kleinen Wattwürmer, Reini Remford und Basti Bielendorfer. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Hallo Reini Bär.
Hallo Basti Bär. Wattwürmer, bist du etwa wieder unterwegs an der Ostsee?
Ich bin wieder entgegen aller guten Empfehlungen unseres wunderbaren Gesundheitsministers, der aussieht, als hätte man ein Gesicht auf einen Daumen gemalt, bin ich in meine Residenz, in mein Schloss Bielendorfer an der Ostsee gefahren.
Ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass der dort irgendwo auch ein Haus hatte und der dich nicht sehen will.
Es könnte sein, Jens Spahn steht hier öfters und macht seine Übungen auf dem Balkon. Ich sehe das, er macht das gerne in FKK und es sieht wirklich gut aus bei ihm. Das muss man ehrlich sagen. Unser Gesundheitsminister ist gut bestückt. Nicht nur oben rum, der hat ja auch so eine, der sieht ja wirklich aus wie der Geier von den Muppets. Ich kann den immer nicht so richtig ernst nehmen. Ich finde, Jens Spahn macht keinen schlechten Job. Ist bestimmt auch ein echter Bursche, aber ich warte immer drauf, dass hinter ihm auf einmal plötzlich Sascha Grammel auftaucht und die Hand aus seinem Hintern zieht, weil er wirklich aussieht wie ein Muppet.
Da habe ich mich tatsächlich noch mit meiner Frau und einem Freund vorhin drüber unterhalten. Spahn ist so, seit der Pandemie kann man den langsam ernst nehmen. Der hat vorher nur Scheiße gelabert. Ne?
Also der ist jetzt der beliebteste Politiker in Deutschland, der höchste in den Rankings. Das ernsthaft? Kann ich allerdings wiederum nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde ihn jetzt eher so semi. Er sieht schon ein bisschen aus wie früher der Kassenmeister beim Schulgeld gewesen ist, oder? Eigentlich in der 4. Klasse schon wusste, er wird mal in die CDU eintreten und wahrscheinlich hatte er schon seinen Mitgliedsausweis dabei.
Der ist auch konservativ bis zum Anschlag, ne? Also so richtig, richtig hart. Konservativ.
Sehr konservativ. Allerdings muss man sagen, das ist ja auch alles interessant verwickelt. Sein Mann ist ja auch in den Medien. Aber in einem anderen Bereich, ich glaube, ist es Pharmabereich.
Oh, das weiß
auf jeden
ich
Fall irgendwo in einer größeren Firma, großen deutschen Firma, ist der auch ziemlich weit oben. Das ist ja oben in den Zentren der Macht. Das können ja Leute wie wir, weißt du, so einfache Bauern, Knechte wie du und ich. Ich bin heute Morgen erstmal, ich habe ja hier so einen Stall, ne, da schlafe ich zwischen den Ziegen und den Pferden.
Wir können das ja nicht nachvollziehen, ne? Das ist.
Wir können es gar nicht. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie das ist, mit warmem Wasser zu leben, zum Beispiel. Ich wasche mich morgens immer hier in der Ostsee.
Ich wollte gerade sagen, wäsch dich. Das
habe
ich so nicht wahrgenommen.
Nur Katzenwäsche. Nur Katzenwäsche. Ich sitz dann so nackt da auf Knien und mache mir so ganz leicht Ostseewasser ins Gesicht. Bevor ihr jetzt schon wieder alle Blut in den Augen habt, ich habe hier schon ewige Zeiten eine mini, mini, mini große Bude und ich habe entschieden, mit meiner Frau zusammen hier oben an der Ostsee Silvester zu verbringen, weil ehrlich gesagt, hier ist nichts, in Köln ist nichts. Ich bin so oft getestet worden auf Corona in den letzten 4 Wochen wegen eines Fernsehprojekts. Meine Frau ist auch getestet, ist alles tippitoppi. Allerdings habe ich gestern, Reinhard, ich habe gestern einen Umweltskandal ausgelöst. Hast du das mitbekommen?
Hast du ins Meer gepisst oder was?
Ja, fast, also sagen wir mal, selbst das würde ich für dramatischer halten als das, was passiert ist, Reinhard.
Was hast du denn gemacht? Hast du,
ich bin gestern am Strand spazieren gegangen. Ich gehe ja oft am Strand spazieren. Ich gehe da mit meinem, ich habe so ein weißes Pferd, mit dem laufe ich oft, mache mir die Haare auf, die wehen im Wind und ich laufe so den Strand runter. Ne?
Und dann wartest du darauf, dass ein Prinz vorbeikommt und dich ehelicht oder so, ne?
Ja, fistet. Ich meine, die erste Prinzengeschichte, die dann endet, dass ein Prinz einen Frosch fistet und dann kommt eine Prinzessin raus. Nee, andersrum war es. Ist auch egal. Ich laufe jedenfalls am Strand entlang und es war vor 2 Tagen ein großer Sturm. Und dieser Sturm hat dazu geführt, dass das Meer, was die Ostsee ist ja eigentlich relativ ruhig in Relation zu anderen Meeren, stark über die Ufer gestritten ist und hat halt viele Meeresgetiere an den Strand gespült, unter anderem auch Millionen von Seesternen. Und ich und meine Frau in unserer kindlichen Naivität haben wirklich einen nach dem anderen aufgesammelt und ins Meer zurückgeworfen. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass die alle abgenippelt waren, relativ hoch war, weil die nicht lange an der Luft überleben. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Und dann habe ich es gewagt, ein Foto mit einem dieser toten Seesterne auf meiner Hand zu posten.
Das habe ich gesehen. Ja.
Der kleine Reinhard, weißt du, lange Glieder, aber kein Gehirn, habe ich darunter geschrieben. Ne? Und dann kam aber ganz schnell, aber da war richtig, aber interessanterweise auch nur auf der Plattform Facebook, auf Instagram und Twitter interessiert es keinen. Da interessiert man sich mehr dafür, dass Markus von Anhalt, der gekaufte Affenprinz, sich ein Pavian gekauft hat. Aber bei Facebook, da kommen dann wirklich die unrasierten Sabines aus der Ecke und sagen, der hätte weiterleben können. Du hast ihm sein Leben geraubt. Und denk so, Leute, also erstens, der war tot. Zweitens, ich habe ihn danach sogar noch ins Wasser gesetzt. Ich habe einen toten Seestern wieder zu Wasser gelassen. Drittens, es handelt sich um ein unterentwickeltes Gliedertier. Nicht, dass ich Seesterne nicht mag, aber diese komische Romantisierung von Seesternen, weil die fünf Ecken haben. Wenn ich jetzt einen Spulwurm oder einen Wattwurm auf der Hand hätte, dann hätte keine von euch weinend im Wohnzimmer gesessen, in Hoyerswerda, und hätte sich erstmal eine Kleenex nehmen müssen. Aber bei einem Seestern, weil der ja aus eurer Sicht eine so schöne, ansprechende Form hat, wird erstmal richtig geflennt. Alter, ey, ohne Scheiß, Reinhard, du kannst im Internet noch nicht mal mehr ein Bild von einem toten Seestern auf deiner Hand, von der es wirklich genug in der Ostsee gibt, und ich wette, dieser Seestern ist auch in Frieden von uns gegangen, kannst du nicht mal das mehr posten, ohne dass sich ein Shitstorm zusammenbraut. Es macht keinen Spaß mehr, im Internet zu sein, Reini. Es ist nicht mehr wie die frühen wilden Zeiten, als wir noch den Netscape Navigator hatten.
Dafür sind wir ja im Netz. Ne?
Du und ich?
Ja. Das für den Spaß.
Für den Spaß, du meinst, Alliteration ersetzt das für alle Menschen. Genau. Da kannst du natürlich recht haben.
Hast du mal Ariel und Starfish gegoogelt? Weil,
ich weiß jetzt schon, dass irgendwas richtig Ekliges dabei rumkommt, deswegen tue ich das.
Nein, kommt's nicht. Es ist eher was, worüber man mal nachdenken sollte. Und zwar, es gibt ja in diversen so Meerjungfrauen, bla bla, dass der Wüstenhalter aus Seesternen ist. Ne? Und wenn du jetzt dir mal so einen Seestern anatomisch anguckst, wo der seinen Mund hat.
Das stimmt, du hast recht. Das ist ja, also eigentlich lässt sich Ariel die kompletten 2 Stunden des Films die Nippel.
Ja, nicht ganz. Ariel hat einen Wüstenhalter aus Muscheln.
Ach so, und wen hast du gerade gesagt?
Ariel selber nicht, aber andere Meerjungfrauen, die da drin vorkommen, werden gerne mal so dargestellt. Ariel selber hat halt einen Büstenhalter aus Muschelschalen, ne? Also die trägt quasi Leichenteile. Mit sich
das rum. Ist ja in so Filmen, die trägt Leichenteile, es ist ja in so Zeichentrickfilmen oder Disney-Filmen, in denen anthropomorphe Tiere dargestellt werden, für die in unserem Publikum, die nicht so gebildet sind wie Reinhard, Tiere mit menschlichen, Reinhard, ich versuche diesen Podcast auch irgendwie
du
ein bisschen.
Du hast einen Bildungsauftrag. Ne?
Ich habe letztlich einen Bildungsauftrag. Und in Filmen, in denen anthropomorphe Tiere, dargestellt werden, Reini, da ist es ganz oft so, dass ja andere Beziehungen zum Beispiel, also es gibt ganz skurrile, da habe ich mal einen Text drüber gelesen, da muss ich sehr lachen, wenn man mal drüber nachdenkt. Zum Beispiel in Entenhausen gibt es ja keine direkten Verwandten. Onkel Dagobert ist der Onkel von Donald und Donald ist der Onkel von Chip, Tick, Tick und Track.
Ja, stimmt.
Es gibt keine Eltern. Es wurde nie ein Ei gelegt, sondern es sind alle nur in seltsamen Subbeziehungen zur Welt gekommen.
Das stimmt.
Niemand hat die Tiere dort gezeugt. Oder König der Löwen, wo Mufasa, seinem Sohn, da das ganze Land zeigt. Und am Anfang kommen alle Tiere zusammen und ist das ein Mandrill? Ich glaube, es ist ein Mandrill, eine Unterart des Pavians oder eine Variante, jedenfalls der Mandrill, der, du weißt schon, dieser Rafiki, der die blaue Nase hat, der Affe am Anfang, das Löwenbaby. Ja. Das hat ja, also eben mich hat diese Szene, muss ich ja sagen, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die heulen bei dieser Szene, nie berührt, weil sie einfach so unfassbar absurd ist. Sie ist einfach so dämlich und auch so affig und ich fand es auch einfach total lächerlich, muss ich echt zugeben.
Welche Szene meinst du genau?
Die Szene, wo am Anfang das Löwenbaby geboren wird und dann kommt der Mandrill, der ja so eine Art schamanische Figur sein soll, stellt sich auf diesen Felsen, alle Tiere stehen davor und singen und denkst so, nein, so wäre das in der Realität nun wirklich nicht. Der Löwe gehört zu den Top-Prädatoren der afrikanischen Steppe und kein Tier, also keins der Opfertiere, die dort gefressen werden, Gnus oder so, stellt sich bei der Geburt eines Löwenbabys an einen Berg, guckt hoch und denkt, oh, endlich eine neue Bedrohung, die uns unterdrückt, Schatz, frisst.
Schatz, guck mal, der wird dich mal fressen.
Papa, was ist denn das?
Aber das
ist das Tier, das irgendwann meine Eingeweide über die Steppenboden ziehen
wird. Das ist der Kreis des Lebens. Man muss dabei ja auch bedenken, ne?
Circle of Life. Ja, die Leute haben darum gebeten, dass ich mehr singe im Podcast. Diesem Wunsch komme ich nach.
Du verstehst Ironie, oder? Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Das ist ja tatsächlich so, ne? Die Löwen sind ja auch, ja, Fleischfresser, aber in dem Film irgendwie nicht so wirklich. Ne? Also
in dem Film nicht, aber die bösen Hyänen wiederum, ne? Die sind natürlich, die sind richtig miese Facker, weil die essen ja Fleisch, die wohnen in so, weißt du, das ist auch alles, also ich fand König der Löwen komischerweise, ich muss mich jetzt mal outen, fand ich immer einen der döfsten Disney-Filme, hat mich überhaupt nicht berührt. Die Musik, nein, ist er eben nicht. Die einzigen Szenen, die witzig sind, sind Timon und Pumba und die kommen 15 Minuten vor, Reini.
Ja,
das ist wie bei Jurassic Park, alle immer die Dinos. Der Tyrannosaurus Rex ist 3,5 Minuten zu sehen in Jurassic Park.
War teuer.
Es war teuer. Da funktioniert es auch. Aber König der Löwen ist so doof und die Hyänen wohnen in dieser Höhle. Weißt du, was Hyänen unter allen Raubtieren auszeichnet, Reinhard?
Sind das Aasfresser, Hyänen? Oder sind die wirklich Jäger?
Also, sie sind beides. Sie sind sehr geschickte und gefährliche Jäger. Interessanterweise sogar eher mit unseren Haushunden verwandt, als mit Löwen oder so.
Sie sind hässlich, tatsächlich.
Sie sind, erstens, sie haben die höchste Beißkraft aller landlebenden Jagdtiere. Und zweitens, also sie können sogar Knochen durchbeißen und fressen. Sie leben in einem Matriarchat, Reinhard.
Aha, oh.
Du bei meiner Frau. Ne, also die Chefin gibt eigentlich vor, es gibt eine Oberhyäne, eine weibliche Hyäne, die glaube ich sogar, ich weiß nicht, ob das ein bisschen wie bei den Nacktmullen ist, dass auch nur die Königin sich mit den Männern paart und auch nur sie die Kinder bekommt, das weiß ich nicht genau. Aber sie ist auf jeden Fall tonangebend und die Frauen sind in der Hyänengesellschaft den Männern übergeordnet.
Ja, das habe ich tatsächlich schon mal gehört, dass die in einem Matriarchat leben.
Ja. Also. Und wenn man das jetzt umrechnet, sind das ja in anthropomorphen Merkmalen einfach sehr hässliche Frauen. Also sehr, 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 sehr hässliche Frauen, die hübsche, arme Hirnmänner unterdrücken.
Aber das ist bei den alten Disney-Filmen, so bei den gezeichneten Sachen, sowas wie, jetzt will ich schon Herr der Ringe sagen, sowas wie bei Der König der Löwen, ist das schon so, wer der Böse ist, in your face, ne?
Also das ist so richtig in your face. Also da frage ich auch.
Die sind noch nicht mehrschichtig, die Charaktere oder so, die sind einfach nur böse. Nur böse und gut ist.
Also ich habe König der Löwen letztens nochmal gesehen und habe auch gedacht, Leute, also ich bin ja, man muss ja jetzt Vierjährigen auch keine Zwischentöne zumuten, dass sie jetzt da sitzen und danach sich existenzielle Fragen stellen und sagen, kommt Pantau wirklich aus dem Weltall oder wo kommt er her oder sowas. Das muss man ja nicht erwarten. Aber muss der Bösewicht betritt den Raum oder Scar in dem Fall, hat eine scheiß Narbe über sein Gesicht, ist schon gezeichnet, wie der Teufel himself in dem Moment, wo man seine erste Tatze sieht, macht schon da.
Ja.
Und dann ist er halt einfach die ganze Zeit durchgängig ausschließlich komplett böse, ohne auch nur irgendeine Zwischenfacette zu haben.
Das ist bei, also ich mochte König der Löwen trotzdem, aber das ist tatsächlich was da, finde ich, fehlt, weil ne, die Bösen sind wirklich einfach nur böse. Das ist bei, nicht bei allen alten Disney-Filmen so. Bei Aladdin ist das zum Beispiel, da hat man ja den, also da ist ja Jafar, der ist auch einfach nur böse. Ne? Aber du hast Diago, den
semi-bösen Papagei.
Genau, der am Anfang böse ist, aber nachher halt nicht mehr. Ne? Das,
genau, und das ist ja auch, zum Beispiel Aladdin, immer mein Lieblings-Disney-Film gewesen. Ja, unter anderem auch, weil der Unsterbliche und mein absoluter Lieblingskomiker aller Zeiten, Robin Williams, ja den Djinn gesprochen hat. Und im Deutschen zum Glück Per Augustinski, der große Synchronsprecher von Robin Williams. Danach kam keiner mehr.
Hast du die Realverfilmung davon gesehen?
Nee, also Disney hat ja jetzt Guy Ritchies erster Film mit 1 Milliarde Umsatz, Reini.
Also Disney macht ja irgendwie alles, was sie mal als Zeichentrick Erfolg hatten von damals, machen ja eine Realverfilmung raus. Und da möchte ich gleich noch was zu sagen. Ich möchte nur kurz was einschieben, bevor das in Vergessenheit gerät. Du sagst vorhin, die Verwandtschaftsverhältnisse in Entenhausen und so weiter sind komisch, ne?
Ja.
Oder irgendwie schlecht.
nee, zumindest nicht nachvollziehbar.
Ja, wusstest du, dass es die Forschungsrichtung quasi Donaldismus gibt?
Donaldismus?
Ja, Donaldismus. Es gibt sogar Gruppen. Also es gibt Deutsche Organisation der nicht kommerziellen Anhänger des lauteren Donaldismus, abgekürzt Donald.
Ernsthaft?
Ja, es gibt Donaldisten, die sich halt genau damit beschäftigen. Also wenn du mal bei Wikipedia nachguckst, Donaldismus bezeichnet die Beschäftigung mit der fiktiven Familie Duck und der Erforschung der familiären, biologischen, technischen und soziologischen und gruppendynamischen Prozessen der fiktiven Stadt Entenhausen. Sie findet insbesondere in Deutschland und Skandinavien auch in Organisationen und Veranstaltungen statt und umfasst sowohl humoristische als auch philosophische und kulturwissenschaftliche Beiträge.
Das gibt's wirklich, Reinhard?
Ja, das gibt's wirklich.
Ich kannte nur Erika Fuchs. Sagt dir Erika Fuchs was?
Spontan nicht, nein.
Ist fast 100 Jahre alt geworden. Die war die Übersetzerin damals. Ah, der
doch.
Und die hat viele dieser, da gibt's dann, glaube ich, sogar einen Fachbegriff für Fuchsismen oder Erika-Kismen oder sowas. Also sie hat einen eigenen Fachbegriff, beziehungsweise das wurde ihr dann gewidmet. Der Erika-Tief, genau, ich sehe es gerade, der Erika-Tief. Wenn dann zum Beispiel Disney, also wenn Mickey Mouse irgendwas fallen lässt, das dann Klang, Bumpf, Grumpf macht und so.
Ah, ja.
Das hat sie erst eingeführt, das gab's vorher gar nicht.
Ah, interessant.
Fast 100 Jahre alt geworden, die Dame. 1906 bis 2005.
Krass.
Aber was machen denn jetzt die Donald-Forscher? Was tun die? Die forschen, also wie viel wird es denn da vor? Also was gibt es denn da jetzt so tiefgehendes zu erzählen?
Ja,
so?
Das ist halt, also das ist natürlich auch eine Menge Spaßveranstaltung mit dabei. Ne?
Okay.
Ich kann nochmal gucken hier im Wikipedia-Artikel. Inhalte. Donaldismus beschäftigt sich mit Donald Duck, Dagobert Duck und so weiter und so weiter. Und den Bewohnern von Entenhausen, deren Umfeld. Als Grundlage hierbei insbesondere Geschichten des amerikanischen Zeichners Karl Barks und der Kunsthistorikerin Erika Fuchs.
Ach, okay, die steht sogar drin. Ja. Karl Barks war ja der glaube ich, der Erfinder von Donald. Und das ist ja auch seltsam, diese ganze, alle, wenn man ehrlich ist, keiner mag Mickey, oder?
Nee, genau. Also, Mickey ist, also weiß ich nicht. Mickey, also ich kenne auf jeden Fall niemanden.
Nee, Mickey Mouse ist trotzdem die bekannteste Comicfigur aller Zeiten, mit Abstand, glaube ich. Allein die Ohren reichen ja schon, dass du sofort weißt, worum es geht. Und trotzdem habe ich noch nie jemanden, ich habe auch bei früher beim lustigen Taschenbuch, die ich immer hatte als Kind, habe ich die Mickey-Maus-Geschichten habe ich sofort übersprungen.
Oder bei Mickey-Maus-Magazin oder so, ne? Die hat man immer, also die habe ich auch sofort weitergeblättert. Was waren deine Lieblingsgeschichten von wem?
Gab doch eigentlich nur Donald und Mickey, oder?
Nein. Goofy.
Goofy gab es auch als einzelne Geschichten im lustigen Taschenbuch. Klar. Meine Lieblingsfigur war immer Daniel Düsentrieb. Den fand ich immer. Ich habe Daniel Düsentrieb geliebt. Ja.
Ich habe mir cool.
Ich habe mir letztens nochmal Dr. Snuggles reingetan, 3 Folgen, am Weihnachtsmorgen mit meiner Frau.
Oh, schön.
Sag mir bitte, dass du Dr. Snuggles kennst.
Ja, ich kenne Dr. Snuggles.
Meine alte, also bei aller Liebe, mein Freund, also die haben nicht Tapetenkleister geraucht, die haben, glaube ich, komplett Tapete mitgezogen. Also das ist wirklich, ich habe nur so wirklich schon surreale Kackscheiße gesehen, aber das war so irre. Die
Tapete
ganze
direkt
von
der Wand gerollt und angezündet.
Ja, oder sich einfach in einen brennenden Raum gestellt, die Leute, die das erfunden haben. Also das ist wirklich, Dr. Snuggles gab es nur 13 Folgen von. Wir haben uns 3 angeguckt bei, wo war es, bei YouTube gibt es ein paar umsonst. Oder halt so Pseudo umsonst. Und ey, Alter, erstens, also von der Zeichnung her wirklich unterirdisch in Relation zu dem, was man heute unter Zeichentrick versteht.
Ja,
komplett statische Hintergründe. Man hat das Gefühl, Dr. Snuggles hat genau 3 Animationen, nämlich sich ins Gesicht fassen, irgendwas sagen und hopsen. Mehr kann er eigentlich nicht. Ist aber auch egal. Es geht ja um die Story selbst. Und die war sowas von komplett irre.
ich erinnere mich nicht mehr daran.
Die erste Geschichte war irgendwie, wie hieß die nochmal? Rosalinde Birnenstiel oder irgendwas. Jedenfalls ging es darum, dass seine Haushälterin, Frau, die hat auch so einen richtig so einen chauvinistischen Namen, wo du denkst so, Frau gemütlich, egal.
Mal, also, es gab Knabe der Maus, Fräulein Hilde Reinlich.
Frau Reinlich, genau.
Frau Reinlich
gesprochen von der Ehefrau von Heinz Schubert aus Ein Herz und eine Seele. Jedenfalls Frau Reinlich, da wird, also verschwindet, weil sie hat keinen Bock mehr auf die dreckige Bude von Dr. Snuggles. Und dann kein Scheiß, also ich will jetzt nicht den großen Moralverfechter geben, aber anstatt dass Dr. Snuggles dann auch nur eine Sekunde darüber nachdenkt, ob er vielleicht mal selber aufräumen sollte oder ob das vielleicht eine gute Idee wäre, sagt er jetzt, ja, aber was machen wir denn jetzt ohne Frau Reinlich? Jetzt haben wir doch keine Frau mehr im Haus. Jetzt wird ja alles dreckig werden. Wisst ihr was? Ich baue mir einfach eine. Und dann baut er sich halt einfach aus so alten Schachteln baut er sich einfach so eine Olle zusammen, die dann Putzfrau, also ein Putzroboter, der natürlich total weiblich ist.
Ich erinnere mich tatsächlich noch dran. Ja, das ist auch schlimm sowas. Ne? Also wenn man sowas heute sieht, das geht gar nicht mehr.
Und
also wirklich.
So, ich dachte so, in der ganzen Folge wird nicht einmal auch nur die Idee in den Raum gestellt, dass er selber die Wohnung putzen könnte. So, es ist ja unvorstellbar. Dr. Snuggles ist ja erstens klug und zweitens ein Mann.
Genau.
Die machen ja sowas nicht.
Der ist ein Mann und Doktor. Das ist also, das ist bei mir zu Hause läuft das genauso ab.
Du kommst also auch immer in den Wasserturm reingesprungen, ne, ja. Auf deinem kleinen, auf deinem
Wir
Enten,
Doktoren räumen nicht auf. Das haben wir nicht mehr nötig.
Ja. Und wenn die Sonka da irgendwann mal nicht mehr spurt, dann wird die ersetzt durch 8 alte Schachteln und 2 Staubsaugerschläuche. Ja, genau. Die fügst du dann zusammen und zusammen mit deinem sprechenden Dachs baust du das dann zusammen. Reini, weißt du was übrigens, ich mochte als Kind sogar lieber als diese ganzen, also klar, ich mochte den DuckTales-Film und so ein Zeug, aber einer der Filme, der mich heute noch beschäftigt, den letztens mal wieder gesehen habe, weil der die komplette Symbiose aus unfassbar schnulzig und auf der anderen Seite auch für Kinder unfassbar ungeeignet ist, Das letzte Einhorn.
Also ich mochte ihn als Kind, ich habe ihn später nochmal gesehen, ich kann ihn als Kunstwerk schätzen, ne? Also
ist nicht gut gealtert.
Als Kind seiner Zeit quasi, aber das heute so, weiß nicht.
Was heißt, wir wollen nicht unfair sein. Also man muss erstens sagen, erstens gut animiert, nämlich japanische Animatoren waren das, ist ein englischer oder ein amerikanischer Zeichentrickfilm, Mitte der 80er Jahre oder so 83, 84, Christopher Lee spricht auf Deutsch und im Englischen, also in mehreren Sprachen, weil er, glaube ich, 4 oder 5 oder 6 Sprachen konnte. Auch im Französischen spricht er den Bösewicht. Und das ist nämlich einer der Filme, die keine klassischen Bösewichte kennen.
Der rote Stier.
Ja, der Rosichier ist der Bösewicht, der redet aber nicht. Aber ja, es gibt ja diesen Lord, der oben auf so einer riesigen Klippe in so einem Schloss lebt. Und den spricht Christopher Lee, und zwar in 6 Sprachen. Und im Deutschen hat er diesen unfassbar geilen Christopher Lee. Und dann kommt der rote Stier und er treibt sie zurück ins Meer. Und du denkst so, wow, ja. Alter, dir geht's aber nicht gut. Und ich hab den wahnsinnig gerne gesehen, weil das ist einer der Filme, wo wir drüber reden, der mir einfällt, der überhaupt keine bösen oder guten Figuren kannte. Alle guten Figuren, bis auf das blöde Einhorn, das nervt einen Großteil der Zeit. Die Story ist eigentlich so ein bisschen Schneewittchen-mäßig, das Einhorn wird in einen Menschen verwandelt und keinem darf es sagen, dass es das Einhorn ist, und dann begibt es sich auf eine Reise mit einem Zauberer, Cedric, keine Ahnung.
Schmendrick.
Ich wette 5 Euro, dass der im Original nicht Schmendrick heißt.
Warte mal, ich guck mal.
Der heißt im Original im Englischen gibt es kein Schmendrick. Im Englischen heißt der bestimmt Cendric oder so ein Scheiß. Jedenfalls, in diesem Film, den ich sehr euch allen ans Herz legen möchte, die ihn nicht gesehen haben.
Auch im Englischen heißt er Schmendrick.
Er heißt wirklich Schmendrick?
Ja, Schmendrick. Schmendrick.
Schmendrick
the Wizard. Alan Arkin as Schmendrick.
Alan Arkin spricht den?
Im Englischen.
Der war doch damals schon Mitte 50 oder Mitte 40 oder so.
Der ist von 82 übrigens, der Film.
82, ja, schau mal. Aber Christopher Lee spricht die männliche Hauptfigur, den Bösewicht. Wie heißt denn der Lord nochmal?
Lord König? Haggard.
Lord Haggard, genau. Und der treibt sie in die Fluten. Und da gibt es wirklich Szenen, die mich heute noch traumatisiert haben. Es geht darum, dass im Meer ist ein riesiger roter Stier, der die Einhörner dort gefangen hält. Und die sieht man dann immer nur, wenn so der Meeresschaum an den Strand schlägt. Und diese Zeichnung von diesem roten Stier, ich habe als 5-Jähriger davor gesehen, ich habe Todesangst bekommen. Also ähnlich wie hier Watership Down. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Film überhaupt für kleine Kinder geeignet ist. Und das Interessante ist,
Das ist auch mehr Kunstwerk als Kinderfilm, ne?
Es kommt fast in jeder Szene, zum Beispiel gibt es ja diese riesige Weide, an die sie sich kuscheln, die erst nett ist und dann böse. Es gibt den König Haggard, der erst böse ist und dann nett. Also das ist einer der Filme, wenn ich die so im Rückblick betrachte, die dafür, dass man als Kind das oft nicht nachvollziehen konnte, die wirklich ganz toll das hingekriegt haben, dass du Figuren hast, die genau beide Seiten der Medaille sind, weil am Ende des Tages sind wir das ja alle. Also außer wir beide, wir sind immer nett. Aber grundsätzlich, jeder Mensch hat nette und nicht so nette Seiten. Und ich finde, Kinder sollten das im Zeichentrick auch schon lernen, Reini.
Das stimmt. Das ist schöner als den ganzen Scheiß, den es heute gibt. Ich dachte jetzt so von der Bildqualität und so her, ist der nicht ganz so gut gealtert. Ist halt alt, ne?
Ist halt alt.
Aber das stimmt schon, der war recht hübsch. Ein bisschen kitschig mit dem Einhorn, aber recht hübsch. Ich habe gerade mal geguckt nochmal, du sagst ja, die Animation war ganz nett. Weißt du, wovon der animiert wurde? Also von wem?
In Japaner, ne? Das wusste ich.
Genau,
das
Studio in Japan. Topcraft hieß das Studio, aus dem später Studio Ghibli hervorging.
Wirklich?
Ja, das war der Vorgänger von Studio Ghibli.
Ach so, okay. Krass. Ja, aber hat Studio, wie wir Filmkenner es aussprechen, Studio Ghibli. Also für die, die es jetzt nicht kennen von euch, zum Beispiel Dingsreise ins Zauberland,
Kikis Lieferservice ist von denen.
Kikis Lieferservice. Mein Ponyo und so weiter, Schloss im Himmel. Wie heißt es denn jetzt? Dingsreise ins Zauberland. Wie heißt es denn jetzt? Chihiro, genau. Den ich übrigens für einen der Schwächeren halte, der aber damals mit Preisen überstürmt wurde und bis heute auf Platz 1. Ich fand Chihiros Reise ins Zauberland wirklich am schwächsten, weil der so. Also ich mochte immer am liebsten Prinzessin Mononoke, weil der ist auch so, den kannst du auch Kindern nicht zeigen, weil zwischendurch Leuten mit Pfeilen die Köpfe abgerissen werden. Aber diese ganze Studio Ghibli-Sachen, die sind alle schön. Das ist einfach, das kann man eigentlich immer anmachen und immer gucken.
Das stimmt, die sind schön. Die sind manchmal auch ein bisschen lang oder brauchen ein bisschen und so. Mir geht das so, ich muss auch in der Stimmung sein, das zu gucken. Aber die sind an sich sehr schön, das stimmt.
Erstmal ein Slayer-Album auflegen und dann Ponyo, der kleine Goldfisch.
Ja, irgendwie, du musst richtig am Boden sein und dann musst du dir diese, die sind ja meist auch so ein ganz klein bisschen melancholisch und so ein bisschen düsterer und so. Aber,
Reini, mir fällt gerade ein, was ich mal sagen muss, weil ich habe in den letzten Wochen oder insgesamt kriege ich viel Post zu unserem Podcast oder zu beiden Podcasts.
Ja, ich auch.
Aber ich glaube, ich habe es allein im Dezember über Instagram über 2000 Nachrichten bekommen. Und davon wirklich sehr, sehr viel auch zur Alliteration. Ich danke euch dafür. Ich freue mich total. Ich komme einfach nicht hinterher, es zu beantworten. Und bei Instagram finde ich es auch noch viel schwieriger,
weil du... Das ist richtig, richtig ätzend.
Ja, weil bei Facebook, wenn ihr mir da schreibt, dann kann ich sehen, okay, ich habe eine neue Nachricht, ich gucke, ich beantworte die. Da kommen dann 100 ja. oder 50 oder sonst was und die arbeite ich ab. Bei Instagram kann ich nicht sehen, ob das von euch eine Nachricht ist oder ob ihr einfach nur Alliteration, mich oder sonst wen halt in einer Story verknüpft also
man,
habt.
Man muss es schon anklicken, um es zu sehen. Ne? Das Ätzende ist bei Instagram auch, dass wenn du irgendwie eine Story hast oder so und darauf reagiert jemand in irgendeiner Form, landet das in deinem Nachrichtenordner. Selbst wenn er nur ein Smiley oder so dahin macht, der oder die. Also bei mir ist das mittlerweile so, ich habe in meinem Instagram-Nachrichtending irgendwie, also da steht nur noch mehr als 99. und ich kriege das nicht mehr weggearbeitet, weil ich müsste mich da wirklich 2 Stunden hinsetzen, um alles durchklicken, um zu gucken, ob es Nachrichten sind. Also ich scroll da immer zwischendurch mal durch und wenn ich irgendwie sehe, das ist eine Nachricht, dann beantworte ich die auch. Aber alles beantworten kriege ich da nicht mehr hin. Also bei Instagram auf gar keinen Fall.
Wenn ihr eine Möglichkeit habt oder wenn ihr irgendwie euch mit Instagram besser auskennt, ganz ehrlich, meldet uns mal. Wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, das Ding zu sortieren, ich habe schon nach allen möglichen dafür gesucht, einfach nur, dass er mir anzeigt, okay, hier hat jemand eine Schriftnachricht geschickt und nicht mich per Smiley in irgendeiner Story verlinkt, worüber ich mich ja auch freue, aber darauf kann ich und muss ich ja auch nie antworten. Ich komme da nicht hinterher und ich habe jetzt über 4000 liegen gebliebene Nachrichten bei Instagram und ich komme nicht hinterher, die zu bearbeiten, weil es wirklich mühselig ist, bei jeder einzelnen Nachricht drauf zu klicken und zu gucken, ob jemand was geschrieben hat.
Ja.
Das ist ein echt beschissenes System. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr uns schreibt. Ich versuche wirklich jedes einzelne Ding zu lesen, was ankommt.
Ja, das geht mir genauso. Auch mit Mails, ich leite die ja auch immer weiter und so.
Aber das machst du brav. Rein, ja, wir sind ja kurz vorm Jahreswechsel. Also ja, genau. Also immer nein, noch. Ne? Morgen ist Jahreswechsel. Aber natürlich, wenn die Leute es hören, ist schon das neue Jahr.
Ja, jetzt hast du die Illusion kaputt gemacht.
Welche Illusion?
Ja, die Illusion, dass wir uns nachts hingesetzt haben am 2., um aufzunehmen im neuen Jahr, weil endlich ist 2020 vorbei. Jetzt geht's wieder nach oben. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Das ist schon scheiße, wenn man das noch nicht mal aussprechen kann. Dann richtig. Wird das noch unglaubwürdiger.
Ja, mach du mal.
Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Okay, das ist, fühltest du dich bei dem Lied eigentlich je angesprochen?
Ich nie. Also ich habe auch nie verstanden, da soll es ja um Maloche gehen. Und das von 4 Berufsmusikern, die sich so durch die 80er geguckt haben. Ich glaube da nicht so richtig dran. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ich glaube, dass Jeff Bezos in letzter Zeit höchstens in die Hände gespuckt hat, um seine geile spanische Gespiele zu figgern. Das ist ja dieses Top-Down-Prinzip der Wirtschaft rein. Ja, weißt du, oben wird nicht mehr viel gemacht.
Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Diese Lüge des Kapitalismus, wenn du dich...
Jeder kann es schaffen. The Pursuit of Happiness.
Genau, also das ist ja auch dieses, aber das hat uns damals schon unser Englischlehrer mit uns sehr deutlich besprochen. Der amerikanische Traum ist ja auch dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, ne? Der amerikanische Traum. Und das ist ja nicht nur der amerikanische Traum, das ist eher so der kapitalistische Traum. Ne?
Also was so miteinander fast gleichzusetzen
ja,
ist.
Ja, also der Traum des Kapitalismus ist schlicht und einfach mal eine Lüge. Auch, dass wir alle gleiche Chancen haben, ist auch eine Lüge. Also, ne, so natürlich kannst du, steht es dir, wenn du in Deutschland aufwächst, hast du, oder in Europa sagen wir mal generell, wahrscheinlich bessere Chancen irgendwie studieren zu gehen, sonst was zu machen oder eine gute Ausbildung zu machen, als wenn du irgendwo in Afrika aufwächst. Ne? Trotzdem sind die Voraussetzungen auch hier nicht gleich. Ne, also, weiß ich nicht, Ansgar Philipp oder so, dessen Papa irgendwie Bankmanager ist, hat andere Voraussetzungen als Chantal, wo Mutter oder Vater irgendwie im Friseursalon arbeiten. Ne?
Dieser ganze, aber vielleicht der amerikanische Traum, vielleicht ist ja nicht der Traum nicht in Ordnung, sondern etwas mit dir ist nicht in Ordnung, dass du ihn träumst. Also es ist ja ein bisschen die Frage, sollte es das Ziel sein, diesem anheimzufallen, diesem Glauben, dass Geld und Erfolg alles in dem Leben
so. Ja, das ist ja die eine Sache, ne? Der Glaube, also diese viel zu viel Investition in das Bestreben, reich zu werden oder so, ne? Dass glücklich gleich reich ist oder reich gleich glücklich oder sowas. Das ist eine Seite. Aber was ich auch noch meinte, ist dieses, jeder kann es schaffen und wenn du es nicht schaffst, bist du selber schuld. Ne?
Genau, das ist, glaube ich, auch dieses Schuldbild, was da immer mitschwingt.
Das ist ganz mies. Also das ist eine ganz, ganz miese Nummer und auch eine ganz gefährliche Nummer, die leider sehr verbreitet ist.
Ja, also, glaube ich schon. Und aber wobei wir ja schon in Deutschland fast das Glück haben, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in einer anderen Art von Konsumkultur zu leben. Natürlich sind die Leute trotzdem heiß auf Porsche, auf MacBook, auf Dubai-Urlaub und sonst was, wie überall in der Welt. Also eigentlich sind ja die Dinge, die die große Masse der Leute begehrt, nämlich in Form von Konsum, fast immer die gleichen. Ne? Dann gibt es dann noch irgendwie darüber die Leute, die so viel Geld haben, dass man dann irgendwie von irgendwelchen teuren Uhren oder so einem Scheiß träumt. Aber grundsätzlich wollen alle das Gleiche, wollen iPad, wollen schönen Fernseher, einen schönen Urlaub, sonst was. Und trotzdem ist es ja in Deutschland so, dass anders als in anderen kapitalistisch geprägten Ländern, wie beispielsweise Russland oder Amerika, die Attribution von Erfolg und Reichtum ganz anders ist. Wenn du hier an der Ampel neben dir einen Typen sitzen, hatte ich letztens noch an der Ampel neben mir, tiefer gelegter Porsche, nicht Cayenne, sondern es gibt noch Carrera. So einen, KW, irgendwas, weiß ich nicht, kenne mich damit nie aus. Der Wagen sah nach richtig, richtig viel Geld aus, ne? Richtig viel Geld. Und neben mir so ein Rolf Eden-Verschnitt, so ein Opa mit schlecht gebräunten, schlecht gefärbten Haaren, völlig überbräunter Haut, so ein bisschen Mr. Burns sich mit so einer schon etwas länglichen alten Fickernase, eher so, ich würde sagen, Anfang 80, Ende 70, und neben ihm so eine vielleicht 40-jährige, geblondierte, operierte Gespielin. Die standen neben mir an der Ampel. Und jetzt könnte man ja, kann man ja mit zwei verschiedenen Maßen da dran gehen. Oder drei. Es kann einen, was wahrscheinlich das Gesündeste ist, einfach überhaupt nicht interessieren und drauf scheißen. Also soll er das sein Leben leben, wie immer er dann auch für richtig hält. Mhm. Oder zweitens, man könnte mit der amerikanischen oder russischen Perspektive da dran gehen und sagen, da hat wohl einer was im Leben richtig gemacht, weil er lebt in Anführungszeichen sowas wie den amerikanischen Traum. Er hat Geld, er hat Sex, er hat Einfluss und er hat Konsumgüter und kann das auch nach außen hin zeigen. Oder der Deutsche in mir, der rüberguckt und denkt so, was für eine jämmerliche kleine alte Fickerwurst mit seiner eingekauften Freundin und seiner Penisverlängerung als Auto, weil er keinen mehr hochkriegt. Und ich muss leider sagen, in meinem Kopf als Urdeutscher ist der Reflex so zu urteilen, sofort. Auch kein Neid, also nicht mal, dass ich denke, oh, ich hätte auch gern dieses Auto oder ich hätte auch gern diese alte, sondern einfach, dass ich ihn eher bemitleide, dass er sein Reichtum so zur Schau stellen muss. Ja. Ich finde es eher bemitleidenswert. Also ich kann da auch nicht anknüpfen. Vielleicht sehen das andere Leute komplett anders.
Das ist, also ich weiß nicht, also ich glaube, dass das auch, also das Wahrnehmen von Reichtum, ne, ob man reich ist oder nicht, ist ja auch eine sehr subjektive Einschätzung. Ne? Also ganz, ganz weit weg von objektiv. Ne? Ich sag nur hier Visa-Nummer, unser Merz, der sich ja als Durchschnittsverdiener oder so. Ne?
Durchschnittliche Deutsche kann durchaus mal mit seinem Privatjet nach Berlin fliegen.
Ich glaube, der meinte das, also der hat das nicht mal irgendwie blöd gemeint, sondern ich glaube, der hat das wirklich so empfunden, weil, ne, ob du reich bist oder nicht, ist tatsächlich eine sehr, also natürlich kannst du es objektiv beurteilen von außen, aber das Empfinden ist eine sehr subjektive Geschichte, ob man sich als reich empfindet oder nicht. Ich habe mich zum Beispiel, ich habe mich in meinem Leben nie wirklich arm gefühlt, obwohl meine Familie halt nie Geld hatte. Ich fühle mich aber jetzt auch nicht reich und das, obwohl ich halt jetzt also nicht Unmengen verdiene, aber ich kann sorglos leben. Ne? Also
das hat was mit deiner Veranlagung, mit deiner Prägung und natürlich mit dem Soziotop zu tun, in dem du dich bewegst. Also
ja,
in
das
einem,
auch auf jeden Fall.
Sagen wir mal so, ein Friedrich Merz, da kannst du davon ausgehen, dass der sich nur mit Menschen umgibt, in denen so Aussagen wie, ja, 10 netto im Monat, damit kann man schon klarkommen.
Ja,
halt, wo alle am Tisch nicken, ihr Sektglas erheben und sagen, damit hast du recht, Friedrich, mit 10.000 Euro kann man gut zurechtkommen.
Ja, das ist manchmal knapp, aber geht.
Manchmal knapp. Ich musste dieses Jahr musste ich Urlaub in der Türkei machen, weil es hat für Dubai nicht gereicht.
Ja.
Und du denkst dann so, nein, aber das hat halt was damit zu tun, mit was für Menschen du dich umgibst.
Ja, tatsächlich. Ich war mal auf einer Party von etwas, also von Freunden, die auch ein etwas betuchteres Freundesumfeld hatten und so. Und da haben wir uns unterhalten.
Reini, jetzt erzähl doch nicht von meinem Geburtstag.
Ja,
nein, zwischen uns bleiben.
Es war nicht dein Geburtstag. Aber da haben wir uns irgendwie auch unterhalten, so über, weiß nicht, das, worüber man sich so ab 30 unterhält, ne, so Altersvorsorge.
es war ein geiler Abend, jetzt
so
richtig krachen lassen.
Ja, weiß ich nicht, so in Form von, wollt ihr irgendwie mal, habt ihr überlegt, euch mal eine Wohnung Wohnung zuzulegen oder wollt ihr irgendwie was bauen auf dem Land oder so, ne? Also irgendwie
oh Gott, Rainer, was und, für ein schrecklicher Abend ja, war denn das?
Ach, das ging. Das war dann halt so die Unterhaltung in der Küche. Und da ist tatsächlich so in dem Umfeld der Satz gefallen, so, ja, das mit der Anzahlung müssen wir mal gucken. Dann haben wir ja noch ein bisschen was wir erben. Und erben tut ja jeder irgendwann. Und diese Aussage, erben tut ja jeder irgendwann, da dachte ich auch so, ja, im Zweifelsfall Schulden.
oder nichts. Ja, aber da siehst du mal diesen Mindset von manchen Leuten. Ne? Ja, also das ist wirklich, dass sie wirklich glauben, dass jeder irgendwann von Oma, Opa, dem reichen Onkel aus New York oder von Papa irgendwie so die 200.000, 300.000, 400.000 Euro bekommt, damit ja, zumindest die Grundsicherung da ist.
Ja, das glauben
die dann wirklich.
Das muss ja nicht mal irgendwie so ein Millionenerbe oder so sein, aber so, ja, die Wohnung, das Haus, das meine Eltern haben, das erbe ich ja irgendwann. Ne? So, das ist halt für die meisten Leute nicht die Realität da draußen, ne? Würde ich mal
und
sagen.
Das ist nicht vorstellbar für die sowas sagen, dass es Menschen gibt, die kein Eigentum besitzen,
ja,
zum Beispiel.
Genau.
Das ist einfach, oh was, die Wohnung gehört euch gar nicht, ihr mietet hier? Und denkt so, ja, die mieten wohl da. Ich finde das erschreckend und also muss man ja nicht drum herum reden, ist ja bei mir genau das gleiche wie bei dir. Ich kann mittlerweile von dem, was ich verdiene, gut leben. Sicherlich auch besser als der Durchschnitt an Menschen. Aber trotzdem habe ich so diese Bewertung in meinem Kopf, was wertvoll ist oder nicht wertvoll ist oder was ich für irgendwas bereit bin auszugeben, immer noch komplett so behalten und die bleibt auch da. Also letztens habe ich mir zum Beispiel eine Winterjacke kaufen wollen und sehe dann 189 Euro. Und dann sagt meine Frau, ja, kauf dir die doch, die passt dir doch gut. Und ich so, ey, ich gebe nicht 189 Euro für eine Jacke aus, Frau. Und dann sagt sie, ja, bist du bescheuert? Das ist doch jetzt wirklich nicht so, dass du hast vier Jacken zu Hause, kannst du auch mal 189 Euro für eine Jacke ausgeben. Und ich sag so, ich weiß genau, dass die in zwei Wochen ist die reduziert oder ich ärgere mich, wenn ich die dann billiger sehe und ich finde, eine Jacke muss auch nicht mehr als 100 Euro kosten. Und diese Diskussion haben wir dann ungefähr 3 Stunden lang geführt, bis ich mich dann entschieden habe, diese Jacke nicht zu kaufen. Das ist irgendwie in meiner DNA enthalten so. Ne? Und ich bin dankbar dafür, dass das so enthalten ist, weil das werde ich meinen Kindern auch weitergeben.
Ja, das ist bei mir ein Ticken anders, aber ähnlich. Also erstmal so, sagen wir so, auf ein niedrigeres Einkommen zu fallen, ist für mich nicht wirklich kein Bedrohungsszenario. Also ich habe da keine Angst vor, weil ich habe zu meinen Studentenzeiten und zu den Zeiten, als, weiß ich nicht, meine Eltern von Sozialhilfe gelebt haben mit meinen Geschwistern und mir zusammen, habe ich schon mit relativ wenig Geld gelebt und sag mal so, ne, ist nicht geil. Ich will nicht sagen, dass das irgendwie von Hartz IV leben oder so super scheiß, also super angenehm ist und so, das ist richtig, richtig kacke, aber du bist zumindest nicht auf der Straße. Ne? Also ich bin da auch noch in der sehr komfortablen Position, dass ich irgendwie glaube, mit dem, was ich kann und tue, immer irgendwo einen Job zu finden. Vielleicht nicht den ich machen will, aber irgendwas wird schon gehen. Ne? Also irgendein...
Wobei man jetzt schon, man muss natürlich, bevor wir jetzt hier völlig als, also man muss schon einordnen, dass du nun mal, du hast ein gutes Abitur und du hast einen Abschluss in Physik.
Ja.
Also das ist jetzt nicht so, als würdest du Hartz IV beziehen und hättest Hauptschulabschluss.
Nee, deshalb sage ich ja, ich bin in einer sehr, sehr komfortablen Position. Ich weiß aber, wie es ist, mit sehr, sehr wenig zurechtzukommen. Und das ist kacke, aber ich habe da keine Existenz. Also wir haben hier eigentlich, wenn man, also man ist zumindest die Grundbedürfnisse, ne, können irgendwie abgefangen werden. Ne? Das ist nicht geil, keine Frage, das ist richtig, richtig kacke, aber es ist eine andere Nummer als, weiß ich nicht, ich war mal eine Zeit lang in Mexiko unterwegs, in Indien, da bist du richtig am Arsch. Ne?
Also da heißt richtig. Armut wirklich das, was man sich aus Aladdin an Armut vorstellt.
Ja,
ne?
Genau. Also, das heißt, ich will nicht sagen, dass es hier keine Armut gibt. Natürlich gibt es in Deutschland auch Armut und zwar reichlich. Und man muss nur hinsehen und dann sieht man es auch. Und das finde ich auch schlimm und so weiter. Aber wie du schon sagtest, mit einem irgendwie mit einem ordentlichen Abschluss und so weiter. Ich habe halt meine Frau, die mich irgendwie mit absichert. Also ich habe keine Zukunftsangst, was ja auch schön ist. Ne?
Das ist schön, aber in dieser exorbitant guten Lade sind halt nicht alle Menschen. Ja, genau. Und wenn du drei Kinder hast und weißt am Ende des Monats nicht, wie du deine... Aber das hat ja ganz viel damit zu tun, wie wir, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass zum Beispiel mit Gütern dich zu beschäftigen, immer mehr Geld bringt, als dich mit Menschen zu beschäftigen.
Ja, das
also,
stimmt.
Also, jede Kinderkrankenschwester, die uns gerade zuhört, die gerade auf, weiß nicht, dem Zahnfleisch nach Hause schleicht, um ihre kleine Mietwohnung gerade so zu bezahlen, ihre zwei Kinder durchzubringen, die einen unfassbaren Job macht und trotzdem beschissen bezahlt wird, kann das, glaube ich, nachvollziehen. Und das ist in allen Pflegeberufen so.
Ja,
das ist in allen.
Meine Schwester ist Altenpflegerin. Mein Bruder ist Kindergärtner.
Ja, und das sind also zwei Jobs, die die Gesellschaft unbedingt braucht und trotzdem irgendwie niemand einsieht, dass die fair bezahlt werden müssten.
Ja, das ist, ne, also jetzt gerade, also jetzt ist ja auch also im Gespräch eine Prämie für die für die Pflegekräfte und so weiter. Denke ich mir so, ja, ist ein guter Ansatz, aber wie wäre es, wenn wir einfach mal über eine anständige Bezahlung in diesen Jobs reden?
Aber es wird ja nie, also du kannst davon ausgehen, dass selbst jetzt nach der Systemrelevanzdiskussion, die ja durch Corona zwangsweise angestoßen wurde, in 3 Monaten, 6 Monaten, spätestens in einem Jahr, wenn Corona dann doch irgendwann vorbei ist, ist es halt wieder flöten, ist wieder weg. Ja. Und mir haben auch schon Leute geschrieben, dass das gab ja jetzt Vorstöße, zum Beispiel Pflegeberufe besser zu bezahlen. Und sofort springen die Krankenkassen und alle auf und sagen, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich. Und am Ende des Jahres sieht man in der Tagesschau dann wieder, dass die Krankenkassen irgendwie einen Überschuss von 6 Milliarden erwirtschaftet haben.
Ich habe jetzt in der Tagesschau, weiß ich nicht, vorgestern oder so gesehen, oder Tagesthemen, dass die Krankenhäuser jetzt irgendwie zum Jahresabschluss das erste Mal seit, weiß ich nicht, 10 Jahren Minus gemacht haben oder so. Ne? Also, dass die halt dadurch, dass die sich zum Großteil eigentlich nur durch Operationen tragen, die sie gerade alle verschieben wegen der Corona-Pandemie und die Betten damit voll haben, die Krankenhäuser an sich weniger Geld verdienen und deshalb halt miese machen und nicht mehr, also keinen Gewinn mehr erzielen. Und da muss ich tatsächlich schlucken, mir überlegen, so ey, wir als Gesellschaft, müssen wir es wirklich, also können wir uns das leisten, dass Krankenhäuser Gewinn erzielen müssen?
Das ist absurd, ne?
Ja, das
vergisst man halt immer komplett, dass Krankenhäuser Wirtschaftsunternehmen sind.
Ja, das ist absurd und das ist auch ein bisschen krank. Ich wollte noch mal einmal
aber kurz ganz kurz, weißt du was, früher zumindest, das hat mein Opa dann immer gesagt, ein Krankenhaustag kostet 240 Euro. Und ich weiß nicht, wie das heute ist, aber es ist auf jeden Fall über dem normalen Preis eines Luxushotels. Und wenn du dann mal im Krankenhaus in dem Dreierzimmer gelegen hast, dann fragst du dich, wo zum Teufel geht denn das Geld allein für stationäre Unterbringung hin?
Ja, also es ist halt teuer, aber da sind wir ja bei dem Punkt. Also eigentlich müsste es noch teurer sein, damit die Leute ordentlich bezahlt werden, zum Beispiel.
Ja, oder fließt das Geld, was dort erwirtschaftet wird, einfach in die falsche Tasche, Reinhard? Ne? Also wird es einfach nicht fair verteilt.
Ja, vielleicht auch das, aber da darf man auch nicht vergessen. Also
Altersheime, Reinhard, ey, wie teuer ist eine Altersheimunterbringung für Oma?
Ja, sehr teuer.
Das frisst, also wenn eine ältere Frau 50.000 Euro Erbe zurückgelegt hat und kommt ins Pflegeheim, dann ist dieses Geld in 1,5 Jahren aufgebraucht.
Ja.
Und dann greift die Krankenkasse, dann kannst du aber ein weniger gutes Pflegeheim nehmen. Und wenn dann jemand noch 10 Jahre lebt, dann sind das unfassbare Beträge, die da zusammenkommen.
Ja, das ist teuer. Also ich erinnere mich noch dran, als meine Mutter operiert werden musste und mein Vater schon halt zu Hause, also so, sie meinen Vater gepflegt hat und zu der Zeit habe ich auch nicht mehr in Essen gewohnt, da war ich schon ein bisschen weiter weg. Da mussten wir uns halt drum kümmern, für meinen Vater, zumindest für die Zeit, die irgendwie, weiß ich nicht, meine Mutter im Krankenhaus war und meine Geschwister halt keinen Urlaub mehr bekommen haben oder so, oder ne, halt nicht 3 Wochen am Stück Urlaub nehmen konnten, dass wir irgendwie für meinen Vater so Kurzzeitpflege gebraucht haben, eine Woche oder so, dass er irgendwie eine Woche in einem Pflegeheim ist, dass sich jemand halt mit um ihn kümmert, weil er auch leicht dement wurde dabei und so, ne, also der Krebs hat auch, ne, im Hirn gewuchert und so weiter. Das war unfassbar teuer. Das ist Wahnsinn. Also was da an Preisen ausgerufen wird. Und da hast du vielleicht schon recht. Vielleicht fließt da das Geld in die falsche Tasche. Oder es ist einfach teurer, als man denkt, dass man es nicht auf dem Schirm hat.
Es landet auf jeden Fall nicht bei der Pflegekraft. Also meine Oma wurde, als sie bettlägerig wurde, haben meine Eltern sich gekümmert, ich mich gekümmert, aber dann wurde klar, wir wollen sie nicht ins Heim geben und wir wollen auch nicht wir können sie nicht jetzt also von zu Hause wegholen. Also haben wir uns nach einer Agentur umgeschaut, die eine Frau aus Polen vermittelt hat. Und da kam eine Frau, mit der wir heute noch in Kontakt sind, obwohl meine Oma schon 7 Jahre tot ist, wo wir relativ schnell gemerkt haben, der unfassbare Job, was die geleistet hat, allein in der Pflege, weil die war ja 24 Stunden da zu der Zeit und hat uns unglaublich geholfen. Auf der anderen Seite, du überweist dieser Agentur, ich glaube, es waren damals 2600 Euro und irgendwann kriegst du mit, dass bei ihr 800 landen.
Ja.
Und dann denkst du so, was für eine abgezockte Scheiße. Das ist so eine ganz beschissener Graben, weil auf der einen Seite weiß man, dass für die betreffende Person, die aus zum Beispiel Polen oder der Tschechoslowakei kommt, Tschechien kommt, dass für die eine enorme Summe ist, die dort verdient, in Relation zu dem, was sie in ihrem Heimatland verdienen könnte. Auf der anderen Seite setzt man sie Arbeitsbedingungen aus, wo keine deutsche Pflegekraft für 10.000 Euro im Monat sagen würde, ich wohne jetzt bei dieser Oma in der Fremde und kümmere mich 24 Stunden um die. Und man befindet sich komplett in dieser Spalte, dass man auf der einen Seite das Gefühl hat, dass man das Elend, das geografische Elend von jemand anderem ausnutzt, ihm aber trotzdem was Gutes tut. Also wir haben auch nebenbei ihr natürlich immer was dazu gegeben. Und auf der anderen Seite braucht man diese Hilfe, weil man sie im Heimatland nicht bekommen würde. Das Einzige, was wir hätten machen können, wäre meine Oma ins Pflegeheim zu geben. Und das stand halt nie zur Diskussion.
Ja. Das ist vielleicht das einzig Gute, was bisher oder so eine der wenigen guten Sachen, die die Pandemie mit sich gebracht hat, dass so im Bereich Leiharbeiter oder halt Gastarbeiter, zumindest in der Fleischindustrie jetzt über die Arbeitsverhältnisse, also keine Werkverträge mehr erlaubt
sind. Hast du gerade eine Pflegerin,
so
die sich um meine Oma kümmert,
nein,
als
aber das
Arbeiterin
ist,
in der Fleischindustrie
nein,
bezeichnet?
Nein, das ist, ja, irgendwie doch auch, oder?
Du Arsch.
dass jetzt zwangsbedingt mal aufgefallen ist oder beziehungsweise
unter aller Sau ist das, Rainer.
Ja,
das
ja,
ist
ja,
unfassbar,
das, also,
was da mit dem Menschen passiert.
Wobei aufgefallen kann man nicht sagen, sondern man konnte es nicht mehr ignorieren.
Ja, also als wenn das, ich habe letztens ein wie heißt das, so ein Werbevideo von Tönnies gesehen, das sie vor 2-3 Jahren gedreht haben, so ein Imagefilm. Ey, du lachst dich tot, so eine naive Scheiße. Du siehst, also das sind Fleischzerlegefabriken, wo Leute unter menschenunwürdigen Scheißbedingungen Billo-Fleisch auseinanderklauben müssen, in Kälte, krank. Und es ist einfach katastrophal für die Tiere, für die Menschen, für alle Beteiligten, außer für die Bosse, die oben sitzen und Kohle abgreifen. Und dann großkotzig bei irgendwelchen Firmenfeiern, ich mach mein Ding von Udo Lindenberg nachsingen. Ich habe so viel gekotzt, als ich dieses Video gesehen habe. Wirklich so eine abgehobene, widerliche Kapitalisten-Dreckscheiße.
Ja,
und um ihn
genau
herum stehen diese ganzen
Sonnenschein. Ne?
Rein,
das
könnten wir vielleicht Clemens Tönnies singen, ja. Ich mach mein Ding von Udo Lindenberg als Soundtrack ganz am Ende dieser Folge einspielen.
Ja. Dann muss ich das wieder raus. Hast du das irgendwo? Wer schickt mir das?
Ja, ich schicke es dir direkt. Es gibt's bei YouTube. Du stirbst vor Lachen. Irgendwie. Ich mach mein Ding. Egal, was die anderen sagen. Egal, ob es Billiglöhne sind. Egal, was polnische Arbeitskräfte kosten. Ich
Steuern sollen die anderen
Maybach.
Zahlen.
Genau, Steuern sollen die anderen zahlen. Ey, wieder abstoßen. Aber weißt du, und dieser Imagefilm, da siehst du so junge, gut aussehende Frauen und Männer zwischen 20 und 30, die alle aussehen, als sie aus McFit gerade gekommen wären, mit so lustigen, was mit diesen Käppchen, die immer bei den Wurstherstellungen sind, Rokos bei Kabel 1, mit diese Haarnetze, mit Haarnetzen durch so ganz super moderne, neomoderne, schöne Flure laufen, alles verglast und dann treffen die sich auf dem Flur. Und dann drunter allen Ernstes dann so eingeblendet, bei Tönnies trifft man keine Arbeitskollegen, man trifft Freunde.
Freunde, und genau. Dann schlüpft man sie auf. Zerteilt sie.
Und dann stehen die da im Flur in ihrer supermodernen Fleischzerlegefabrik und umarmen sich und verabreden sich dann zum gemeinsamen Yoga-Abend. Ja. Und du denkst so, ja, das ist auf jeden Fall die Realität vom
so
Pavel, der für 4,30 Euro die Stunde Schweinezote kaputt hackt. Ey, ohne Scheiß, wie kann man so eine Scheiße überhaupt filmen und sich selber vormachen, dass das wahr ist?
Weiß ich nicht. Da müssen wir mal jemanden aus der Werbeindustrie fragen, der so Werbefilme macht.
Reini, und weißt du, was ich dazu sage? Ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen. Das Video ist übrigens über den Text, den wir euch nachher, also wir werden euch das ja hinten dran schneiden, weil ich werde das diesmal raussuchen, damit der Reinhard das nicht wieder verpennt. Das, nee, so wie letztens, wo du es auch, du hast es auch verpennt.
Ich habe das nicht verpennt, du schickst es mir nicht. Dann kann ich das nicht machen.
Okay, Reini. Jedenfalls, das Video könnt ihr euch auch nochmal sonderlich angucken, weil es ist in Realität noch ekliger. Also ihr hört ja jetzt nur den Gesang, aber ihr müsst euch dazu vorstellen, alle stehen in so einem Festsaal, der Chef greift sich in Bierlaune das Mikrofon Clemens Tönnies, um ihn herum seine ganzen Arschkriecher, FDP-Vorsitzenden und was weiß ich was, diese ganzen Typen, die irgendwie heimlich davon von träumen, irgendwann das Imperium zu übernehmen, gucken ihn erst angeekelt an, wenn er sich dann zu ihnen umdreht und sagt so, egal was die anderen labern, dann grinsen sie alle und halten ihr Sektglas hoch. Das ist wirklich so durch und durch abstoßend.
Imagefilme sind eh so nochmal so eine Geschichte für sich. Wenn wir mal zusammen, also ich habe mit Nikolas mache ich ja immer noch zusammen diese Livestreams, da können wir auch nochmal einen machen. Wir haben, also mit Nikolas habe ich mir Imagefilme von Unis angeguckt. Das war schon sehr, sehr witzig. Aber wir könnten uns mal generell so zusammen Imagefilme von, also von, nicht bösen, aber ich sage mal von Industriezweigen, wo man eigentlich nicht so mit voller Stolz beim Silvesterabend sagt hier da, ne? Also irgendwie weiß ich so, Imagefilm von
Heckler und Koch.
Ja, genau, oder so Krausmaffei Wegmann oder so, ne? Oder irgendwie, was weiß ich, RWE, der Teil, der noch die Atomkraftwerke betreibt oder so. Das könnten wir uns mal zusammen angucken. Ich glaube, das wäre sehr witzig.
Unsere neuen Landminen mit besonders hoher Zerstörungs- und Zerbröselungsfunktion. Da bleibt keine Kniescheibe frisch. Nee, genau, Kinder werden auf Kopfhöhe getroffen. Unsere neuen Landminen. Ohne Scheiß, du denkst so, es gibt ja, also es gibt einen sehr schönen Film, der heißt Thank You for Smoking mit Aaron Eckhart. Der sich darum trifft, dass sich unter anderem immer Lobbyisten, also es geht um einen Lobbyisten der Tabakindustrie, und der trifft sich dann immer in so einer Bar mit Lobbyisten, ich glaube der Alkoholindustrie, der Waffenindustrie und auch der Kriegsmaschine. Industrie und die vergleichen dann, wer mehr Leute umbringt, besoffen, weißt du? Und, und du denkst, der ist unglaublich zynisch, der Film, aber leider auch unglaublich wahr.
Ja, der ist tatsächlich sehr witzig.
Ich kenne zum Beispiel einen Zigarettenvertreter, also jemanden, der in Supermärkte fährt und den Zigarettenprodukte vorstellt, Tabakprodukte. Und ich denke immer so, krass, also dass du das vor dir selbst vertreten kannst. Und
ja,
das
ist aber auch so ein bisschen die Frage, wie du kulturell und in deinem Aufwachsen geprägt wurdest, ne? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, im tiefsten Bayern aufgewachsen bist und dann halt irgendwie für Alkohol, also in der Alkohollobby arbeitest, weil irgendwie dein gesamtes Umfeld und deine Familie und alle, die du kennst, irgendwie sowieso auch aus der Braubranche kommen und so, dann ist das, glaube ich, was anderes. Also das siehst du ja auch immer bei unserer Drogenbeauftragten oder dem Drogenbeauftragten, egal wer es ist, ne? Cannabis und so weiter ist immer böse, aber ein Bierchen kann man abends mal zischen. Ne? Das ist halt vollkommen okay. Und da auch,
hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier.
Ich meine, man guckt sich mal unsere Gesetze an. Ne? Also du kiffen und so, also doch kiffen, nein, man darf es nicht besitzen, nicht anbauen und so weiter, aber kiffen selber darfst du ja. Ne? Aber du kannst halt das Zeug nicht kaufen und so weiter. Aber
was, Reini, was für absurde Gesetze, also ganz ehrlich, ich habe dieses zum Eigenverbrauch und mindere Menge Gesetze und so. Also entweder man verbietet es oder man erlaubt es, aber ich darf es konsumieren, ich darf es aber nicht besitzen. Das heißt, wenn mir das Hasch, so gesehen, ich wache morgens auf, richte mich im Bett auf und es rieselt von der Decke in meinen Mund hinein zusammen mit ein bisschen Feuer, dann wäre es kein Besitz, sondern Verbrauch. Was ist das für ein Schwachsinn?
Ja, fragen wir nicht, das Juristen. Das ist ja auch was viele Leute bei dieser ganzen Legalisierungssache auch nicht bedenken. Wenn wir Cannabis legalisieren würden, würde das unsere Strafverfolgungsbehörden enorm entlasten, weil es sind unglaublich viele Fälle von halt hier Betäubungsmittel, weiß ich nicht was, ne? Wenn ein Polizist bei einer Kontrolle 2 Gramm halt Gras findet oder so, dann muss der den kompletten Apparat mit allen Formularen und so ausfüllen, da muss sich irgendein Richter oder sonst was mit beschäftigen, sich den Mist angucken, nur damit es nachher wegen Geringfügigkeit irgendwie 2 Monate später eingestellt wird. Aber man kann es nicht von Anfang an einfach lassen, sondern diese ganze Maschinerie muss immer wieder angeworfen werden, auch wenn man weiß, dass es am Ende eingestellt wird. Das ist so ein Schwachsinn.
Dazu, Leute zu beschäftigen oder also was?
Nee,
was
weil die Gesetze einfach so sind.
Ja, aber dann ändert das Gesetz doch. Ja, also dann einfach ab 5 Gramm ist halt, wie nennt man das, minderer Fall oder irgendwas und fertig. Und,
ja, also man könnte das auch einfach mal legalisieren, weil, ne, also man gucke sich mal unsere Gesetze zum Alkohol an. Das ist ja immer, wenn, also es war damals schon in der Schule so, wenn Amis hier rübergekommen sind, also so zu Besuch, so was, ihr dürft mit 18, also ich meine, hier in Deutschland, du darfst, glaube ich, ab wann darf man Bier und Wein trinken?
16.
Ja, 16 darfst du es alleine, aber unter Aufsicht von Eltern darfst du sogar früher.
Unter Aufsicht?
Ja, Papa, tatsächlich.
Papa, guck mal hier. Ich flex mir jetzt 3 Liter Lambrusco in den Hals. Könntest du mich danach in die Notaufnahme fahren? Ja, Sohn, das ist kein Problem. Ja. Wie? Unter Aufsicht von Erwachsenen?
Ja, ohne Scheiß.
Darf ich denn, wenn ich 32 bin, unter Aufsicht meiner Oma Heroin nehmen? Ist das erlaubt? Oder was für einen Sinn macht denn diese Regelung?
Also, ich habe hier gerade Jugendschutz aktiv. In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Bier, Wein, weinähnliche Getränke, Schaumweinmischung, Bier, nicht an Kinder und Jugendliche unter 16. Aber es gab hier in Begleitung einer Personensorge, also einer personensorgeberechtigten Person, also Vater, Mutter, Vormund, dürfen Jugendliche ab 14 Jahren Bier, Wein und weinähnliche Getränke wie Schaumwein trinken.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Du darfst in Deutschland, wenn dein Vater oder deine Mutter da bist, ab 14 darfst du dich mit Alkohol abschießen. Ne? Aber kiffen darfst du nicht mal, wenn du volljährig bist. Das ist so bescheuert. Also,
nein, das ist richtig. Wie soll denn sonst, hör mal, Anzeige ist raus, Familie Ritter. Denkst du an Familie Ritter aus Kötten?
Ja.
Kötten? Kennst du die? Ne,
ja,
wie soll der Norman denn überhaupt an seinen Alk rankommen, wenn die Karin nicht bei ist? Ja, aber, verstehst du?
Aber wie?
Fette Misthure. Entschuldigung. Also es gibt wirklich viele Leute, wo ich sage, hör zu, da gibt es noch Hoffnung. Aber Familie Ritter bei Stern TV sind einfach die, also das ist einfach, ja. Sowas hat aber noch nie, ich weiß, man sollte sowas nicht im Sinne des Sozialdarwinismus, sollte man sich sowas nicht anschauen und auf Leute herabblicken. Aber die sind einfach die schlimmsten Assis, die es auf der ganzen Welt gibt. Beide Söhne haben Hirnschaden vom Saufen. Die Mutter hat noch einen Zahn, sitzt in einem Wohnzimmer, das komplett aus Nikotin besteht, beschimpft die ganze Zeit irgendwelche armen Sozialarbeiter, die versuchen, ihnen zu helfen. Und dann der eine Sohn erzählt mal, Norman erzählt von seiner Ex-Frau und dass sie ihn die Kinder nicht sehen lässt und sagt dann den schönen Satz, die hat behauptet, ich wäre aggressiv. Fette Misthure.
ja, das, die sind schlimm. Die sind wirklich schlimm.
Wirklich nette Leute. Ich sag dir mal so, die haben wahrscheinlich schon Schaumwein konsumiert, wenn Mutter dabei war.
Ja, also mal, ja, jeder von uns hat vor 16 auch irgendwie mal ein Bier getrunken oder so, ne? Aber
wir haben doch schon mal über unseren ersten Vollrausch gesprochen.
Aber
oder?
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, ne, wie scheinheilig ist das denn bitte, ne? Das, also, wenn da, also tiefer im Lobby, also tiefer kann der Lobbyist, der Politiker nicht im Arsch des Lobbyisten hängen. Ne? Alkohol.
Da wäre ich aber mal vorsichtig. Ich glaube, Andreas Scheuer steckt ein paar von der Autoindustrie so tief drin, das ist gar nicht mehr vorstellbar.
Aber also ich finde, dass unsere Drogenbeauftragte mit Alkohol, also Alkohol wird in Deutschland einfach nicht als Rauschmittel oder Droge wahrgenommen. Punkt. Ne, das ist halt, das gehört zur Kultur. Ne, es ist für den Arsch. Ne? Ich meine, ich habe auch gerne mal ein Bier getrunken. Ich habe mich auch mit als Jugendlicher weggeschossen mehrfach. Ne? So wie jeder von uns. Witzgeier
Kapitän. Ne?
Aber da sollte man mal über die Gesetzgebung nachdenken. Ich wollte aber eigentlich auf 2 Sachen von vorhin zurück. Du sagtest, du hast 4 Jacken zu Hause und dann sagt deine Frau, dann kannst du dir doch mal noch eine Jacke für 190 Euro kaufen.
Ja.
Okay, ich glaube, die Jacke.
Reinhard, du hast ein paar Schuhe, okay? Ich rede jetzt hier mit, ich habe insgesamt 4 Jacken. Eine dünne, eine dicke, eine Winterjacke und eine Dings. Und ich hätte mir jetzt eine 5. Jacke gekauft, Reinhard.
Ja.
Willst du das jetzt als Anzeichen von Dekadenz sehen?
Nein.
Mr. Wasserturmprinzessin, der gerade sein 44.000 Euro Kicher aufbaut, du Kacker.
Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur sagen, ich besitze exakt eine Jacke. Die hat allerdings 260 Euro gekostet.
Reinhard, aber mit der wirst du wahrscheinlich auch bestattet werden. Verstehst du, das ist ja das Ding bei dir. Du hast, seit wir uns kennen, 3 verschiedene T-Shirts an.
T-Shirts habe ich tatsächlich mehr.
du hast ein paar Schuhe.
Nein,
oder
zwei.
Oder dieses Paar in
ich
drei.
Ich habe zwei. Ich habe zwei Paar Schuhe.
Wir waren, Reinhard, wir waren im Sommer gemeinsam hier an der Ostsee,
ja,
und du lagst in einer Winterjacke mit langer Hose und deinen roten Schuhen am Strand. Ich lag dort neben in Badehose, Reinhard, in Badehose. Verstehst du? Ich war in der Ostsee und du lagst dort in Winterjacke und hast dir noch nicht mal, du hast dir deine Käppi nicht vom Kopf nehmen wollen, weil du sonst frierst. Ich glaube, du bist nicht der Richtige, über den wir hier im Bekleidungsding sprechen.
Ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe irgendwann angefangen, mir zum Beispiel sowas wie Jacken tatsächlich im Outdoor-Shop zu kaufen. Also so, weiß ich nicht, bei Globetrotter vorbei und irgendwie eine North Face-Jacke oder so. Die habe ich jetzt zumindest. Die besteht irgendwie aus so einem Innenfutter, das man rausnehmen kann und einer wasserdichten, atmungsaktiven oberen Schicht. Die ist halt ein bisschen teurer. Allerdings trage ich die bestimmt auch, weiß ich nicht, 6-7 Jahre oder so. Und halt auch das ganze Jahr, sowohl im Sommer als auch im Winter.
Aber Rani, es ist eine North Face-Jacke. Die muss man nicht im August an der Ostsee tragen, in Gottes Namen. Nur weil man nur eine Jacke hat. Soll ich dir mal einen Anorak schicken? Oder eine schöne Übergangsjacke?
Das ist ja gerade das Ding. Du brauchst keine fucking Übergangsjacke. Du ziehst das ist genauso so ein Misskonzept wie ein Pullover. Niemand braucht Pullover.
Reinhard, wie oft kann man denn eine Unterhose umdrehen und sie ist noch sauber? Viermal, oder? Hast du schon fünfmal geschafft?
Eine Jacke schmeißt du halt einmal in die Waschmaschine und danach ist sie wieder sauber. Punkt.
Viele Jacken kann man gar nicht in die Waschmaschine werfen, Reinhard.
Wenn man sich eine ordentliche Jacke kauft, kann man die auch in die Waschmaschine werfen.
Ich bin auf North Face Shop oder bei Tommy Hilfiger gibt es gerade so schöne Angebote.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich irgendwann, also seitdem ich...
Ich schenke dir meine schöne Übergangsjacke von Thor Steiner. Wie wäre das? Eine Thor Steiner Übergangsjacke. Damit kannst du in Essen-Altendorf aufmarschieren mit deiner Glatze.
Würde ich ja gerne machen, aber da hat man den rechten Arm immer so hoch. Die sind so steif.
Steifer rechter Arm in der Jacke. Ja, den muss man immer so hoch, der flappt immer Feder mit so einem Gummizug. Mit so einem Gummizug flappt immer der Arm. Du hast die Jacke an und zack, Hitlergruß. Oh, Guten Abend, hallo.
Da habe ich letztens ein witziges, schönes Bild gesehen. So eine Gruppe von Schülern, ne, steht auf so einer Treppe und machen alles dieses Dabben. Ne? Also so, kennst du ja? Ne?
Ja.
So linker Arm hoch und rechts so. Und so ein älterer Typ steht, dazu so ein älterer Herr mit Mütze und so weiter, der wohl nicht gesehen hat, was die Jugendlichen da so machen und dachte so, oh ja, da grüße ich mal mit. Ne?
Oh, ernsthaft? Ja.
Oh, und hat für den rechten Arm so ein Opa halt.
Es gab an meiner Schule damals einen Erdkundelehrer, der ist rausgeflogen, weil der morgens die Schüler, der hatte offensichtlich eine Klatsche, ist ein Jahr bevor ich an die Schule kam, ist der rausgeflogen. Der hat die Schüler morgens immer begrüßt mit, ach, schaut mal draus, die Sonne geht schon auf. Wie hoch steht sie denn jetzt? Steht sie so hoch oder so hoch?
Oh,
und
Gott.
Hat halt einfach jeden Morgen den Hitlergruß gezeigt. Du musst dir ja vorstellen, das hat er mehrere Jahre lang gemacht, bevor sich dann Eltern mal richtig beschwert haben. Und dann ist er erst rausgeflogen.
Dass das geht, ne?
Das ist Schulen waren zumindest zu meiner Anfangszeit, also so Gymnasialzeit, Mitte der 90er Jahre, wirklich Biotope, in denen die Allerkaputtesten immer noch eine Anstellung hatten.
Ja.
Völlig irre, aber wirklich, ja, wir hatten Lehrer, wo du wirklich denkst, also eine zum Beispiel, die haben zwei Schüler im Klassenschrank eingesperrt. Und haben ihr das Klassenbuch weggenommen. Und die saß einen halben Tag im Klassenschrank. Und diese Frau ist trotzdem noch mehrere Jahre zur Schule gekommen, bevor dann festgestellt wurde, dass sie unter einer schweren Psychose litt und gar nicht wusste, wo sie so richtig war. Und die hat trotzdem bei uns Erdkunde unterrichtet. Werde ich nie vergessen. Frau H. Frau H. aus M in G. Also nee, aber wirklich, die war
Frau
wirklich,
H.
das war schlimm.
Auch so ein bisschen nach Eva H.
Nicht, aber einfach eine Frau, die nicht in der, also natürlich waren die Schüler mega assi, sowas tut man nicht, bla, ich war auch nicht dran beteiligt. Aber allein, dass wir eine Lehrerin hatten, die sich sowas hat gefallen lassen, weißt du? Und die saß im Klassenschrank fest. Es ist einfach nur eine schlimme Geschichte eigentlich.
Ja,
Das
stimmt. Apropos schlimme Geschichte. Ich muss noch auf den zweiten Punkt zurückkommen, den ich eigentlich vorhin noch anbringen wollte. Wir müssen nochmal zurück zu den Disney-Filmen. Hast du von den Realverfilmungen irgendwas gesehen? Irgendeinen?
Ich hab gerade das Foto gesehen, was du mir geschickt hast von den dämmenden Schülern.
Schön, ne?
Ja, das ist schön, ja. Ich habe den König der Löwen gesehen, Realverfilmung.
Der ist ganz nett, aber da, also Timon und Pumba sehen irgendwie komisch aus, finde ich. Aber die, ich habe Aladdin noch gesehen, der ist echt gut. Den kann man sich sehr, sehr gut angucken. Den
aber es wird wieder gesungen, Reini. Ich hasse es, wenn sie anfangen zu singen. Ich hasse es, wenn sie anfangen zu singen.
Den habe ich im Flieger irgendwo in den USA, als ich mit dem Flieger unterwegs war, gesehen. Und was war noch? Ich habe noch einen gesehen, warte mal. Die Schöne und das Biest, der war schlimm. Da war ich mit meiner Frau im Kino. Ja.
Da bist du sogar ins Kino gegangen.
Da bin ich ins Kino gegangen. Ja, wir.
So heimlich auf Sex gegeifert, hast gesagt, wenn ich da reingehe, dann gibt es heute Abend, dann kriegt Papa mal richtig schön das Leberwurstbrot gestrichen.
Wir waren die Familie meiner Frau besuchen und meine Frau hatte drei kleine Nichten. Also klein, die sind so, weiß nicht, 10, 11 oder so.
Schlimmer, die Geschichte.
Ja, und dann sind wir abends alle zusammen ins Kino gegangen und da dachte ich, ja komm, bist mal nett und lädst mal alle ein. Ne? Dann hatte Sonka ihre drei Nichten gepackt, wir haben die ins Auto gesetzt, sind zum Kino gefahren und ich habe einmal die Runde Mädels ins Kino eingeladen und da haben wir zusammen die Schöne und das Biest geguckt. Und ich bin fast umgefallen, als ich die Kinokarten bezahlt habe. Also als ich gesagt habe, ne, zwei Erwachsene, drei Kinder und der Mensch hinter der Kasse dann irgendwie sowas sagte wie 98 Euro oder so. Da hatte ich so, Moment, das Popcorn haben wir doch noch gar nicht bestellt.
Also das ist nicht so wirklich billig, nee, hier im Kino.
Ich war echt überrascht und es war wirklich krass teuer.
Samstagsabends kannst du durchaus mit 16 Euro, 15 Euro pro Person den Film gehen.
Falls ihr übrigens auf der Aufnahme im Hintergrund Sägegeräusche und so weiter hört, während ich hier aufnehme und meinen Arschplatz sitze, arbeitet meine Frau in der Küche.
So ist doch gut.
Ja, und schneidet gerade die letzten Deckseiten zurecht.
Macht sie schon mal ein bisschen Kartoffeln fertig für heute Abend, wenn sie dann schön für dich kocht, schön Fleisch.
Ja, genau.
Schön Fleisch, so. Schön Schweinefleisch in Soße.
Frauen
und Kartoffeln.
Frauen haben zwei Lebensaufgaben. Zwei Lebensfragen. Was ziehe ich an und was koche ich ihm heute Abend?
Nein. Oh, du hast den Reim versaut, Alter. Frauen haben zwei Lebensaufgaben. Was ziehe ich heute an und was koche ich meinem Mann? Es war noch chauvinistischer, als du es erinnert hast. Und meine Oma hat nach dieser Devise komplett gelebt.
Ja,
das
meine
war
auch. Meine Mutter zum
unfassbar.
Teil auch.
Reinhard, also, warum musste diese bescheuerte Befreiung der Frau in den 60er und 70er Jahren kommen? Wir könnten es so leicht haben, verstehst du?
So, ach mein Gott. Aber dann müssten wir durchgehend arbeiten gehen, das ist ja auch nicht
Gott,
so.
Oh Gott, das wäre schrecklich. Oh Gott, ich bin noch nicht Don Draper, lasst mich in Ruhe damit.
Ich muss noch mal
Reini, du wirst übrigens immer leiser. Du wirst immer leiser. Woran liegt das rein?
Das ist, weil du immer weiter vom Headset weggehst.
Nein, das kann nicht sein, Reinhard.
Nee, ich habe keine Ahnung. Aber du kannst mich doch noch verstehen, oder?
Ja.
Ja, sehr schön. Wir sind ja auch bald fertig. Ich wollte nochmal auf die Disney-Filme zurückkommen, weil ich jetzt über Weihnachten mit meiner Frau eine Realverfilmung wieder gesehen habe, von der ich vorher schon wusste, dass sie wahrscheinlich nicht so gut ist, weil die sehr viel schlechte Kritiken bekommen hat.
Oh,
aber
nicht
sie,
Cats.
Nein, nicht Cats. Nee, es geht um einen Disney-Film, der eigentlich ins Kino kommen sollte am Anfang der Pandemie, dann aber von Disney auf Disney Plus veröffentlicht wurde für 19
ich ahne
Euro.
Böse.
Oder so.
Mulan.
Und es ist Mulan. Und meine Fresse ist der scheiße. Der ist richtig, richtig, richtig scheiße. Mulan an sich, der Zeichentrickfilm, ist ein super schöner Disney-Film. Der ist auch top, der ist toll. Ne? Mushu, der Drache und der Grille und so weiter, die übrigens in der Realverfilmung nicht vorkommen. Komplett weg. Die kommen nicht vor. Die Geschichte wurde komplett geändert.
Die haben die süßen Figuren gestrichen?
Ja, die nicht nur das, die haben auch die Geschichte komplett geändert. Spielt da eine Hexe mit, die irgendwie auf der Seite der Bösen ist. Mulan kann von Anfang an immer alles, ist die beste Kriegerin, die da irgendwie zur Armee kommt und es ist von vorne bis hinten einfach nur scheiße. Die haben die komplette Story des Films geändert und der ist kacke. Der ist schlicht und einfach kacke. Also hätte ich dafür Geld bezahlt, hätte ich mich geärgert.
Ja, aber was ist denn, also weil die Story geändert, die Story ist ja jetzt im Original auch nicht die Erfindung der, weißt du, von geschnitten Brot. Also was ist das eigentlich Schlimme?
Der ist wie eine billige Samstagabendunterhaltung auf Tele 5.
Oh, das ist nicht gut.
Also, der ist nicht lustig an keiner Stelle. Der ist, also die Story ist billig, die ist, die hat mehr Plotholes als alles andere. Es ist nicht die, also Mulan ist ja sonst so die typische Heldenreise, ne? Also Mulan geht halt für ihren Vater in den Krieg und kann eigentlich nichts, versucht nicht aufzufallen und so und wird halt nach und nach besser während der Ausbildung, verliebt sich irgendwie in den Hauptmann, rettet irgendwie den König, nicht den König, den Kaiser und so weiter. Und das ist, also ich sag mal so, das Highlight, wie am Ende der Bösewicht getötet wird, ist, dass irgendwie...
Reini, stopp. Spoilerwarnung.
Ja, Spoilerwarnung.
Spoilerwarnung.
Ja, Spoilerwarnung.
3 Sekunden vorspulen für alle. Spoilerwarnung.
Ja. Mulan ist so eine Superkriegerin, dass sie Pfeile, die irgendwie auf sie geschossen werden, quasi mit der Hand auffängt oder hochspringt und sie zurückkickt. Also und so
jeder, der mal in einen angeflogenen Pfeil gekickt hat, weiß, so, das funktioniert.
Und so tötet sie am Ende auch irgendwie den Bösewicht, der halt irgendwo unten liegt und dann fliegt so, also ist irgendwo so ein Pfeil in der Luft und sie tritt dann dagegen und tritt den quasi so, dass da der Bösewicht dann durchbohrt wird. Das ist so bescheuert. Also wirklich, wirklich, wirklich bescheuert. Also der Film könnte gut werden, wenn er von Jackie Chan nochmal synchronisiert wird. Also mit so und vielleicht das Gesicht noch ausgetauscht, dass man irgendwie mehr Mimik sieht. Das,
aus meiner Sicht immer noch die größte Todesszene eines Bösewichts, The Patriot, 1999, 2000 mit Mel Gibson und dem jungen Heath Ledger, Roland Emmerich am Regiestuhl, der amerikanischste Amerikaner, den Deutschland je hervorgebracht hat. Der dreht ja um die patriotischen Scheißstreifen. Und The Patriot ist von allen schlimmen Streifen, die er je gedreht hat, der allerschlimmste.
Also,
der ist wirklich unerträglich.
Also den habe ich mal angefangen, aber den habe ich irgendwann ausgemacht.
Zwei Australier unter der Regie eines Deutschen feiern Amerika so sehr, dass man wirklich Amerika fuck yeah zwischendurch brüllen will. Man möchte wirklich aufstehen, sich selber mit der amerikanischen Flagge befriedigen, bevor aber dann der Bösewicht am Ende, das passiert in diesem Film wirklich, ich habe im Kino gesessen, ich war 15 und trotzdem war mir schon klar, das ist extrem dumm, wird der Bösewicht am Ende allen Ernstes von Mel Gibson mit der amerikanischen Flagge erdolcht. Ey, Alter, wirklich, ohne Scheiß. Das ist so dumm. Das ist so unfassbar. Er hat nichts mehr, aber er hat noch die amerikanische Flagge, Star Spangled Banner. Und den rammt er jetzt dem Bösewicht in seine böse Brust, bevor er selber den Patriotentod stirbt. Und du stehst wirklich im Kino und denkst so, Roland Emmerich, ey, bitte geh einfach in deine Villa, mach einfach, weiß ich nicht, mach mit deinem Mann rum, mach eine schöne Poolparty, ladet Freunde ein, lasst euch gut gehen, aber lasst die Finger vom Filme machen. Ey, ist das eine Scheiße, Alter. Wirklich, wie peinlich. Das muss ich doch schon auf Papierscheiße lesen. So, und am Ende, da kommt Mel Gibson mit seiner Flagge und die rammt er dann in den Bösewicht in die Brust und dann singen alle gemeinsam America, fuck yeah. Ist das dämlich, ey.
Ja, der hatte übrigens für damalige Verhältnisse ein großes Budget, 110 Millionen.
Boah, was halt, die Emmerich-Filme haben ja alle großes
Budget.
Ja, und
eingespielt in den USA hat er 113 Millionen.
America, fuck off. Das ist nicht gut. 113 bei 111 ist nicht gut, weil die 110 sind ja nur die Produktionskosten. Da kommen ja noch unfassbare Werbekosten mit drauf.
Ja, also ich weiß nicht, ob da hier steht Filmbudget, aber weltweit hat er 215 Millionen, also schon okay dann eingespielt.
America, fuck yeah.
Was ganz witzig ist hier unter Sonstiges, ursprünglich war Kevin Spacey für die Rolle des Colonel Tavington vorgesehen.
Der Bösewicht.
Ja. Der konnte aber nicht engagiert werden, weil Mel Gibson für seine Rolle zu viel Kohle verlangt hat und da nicht mehr genug Geld über war. Schätzt mal, wie viel der dafür bekommen hat für den Film, Mel Gibson.
15?
25 Millionen.
Ernsthaft?
Ja.
25?
Ja, 25
Das wurde Millionen. Damals schon, ich dachte immer, Brad Pitt wäre bei The Mexican mit 20 Millionen der hochbezahlteste gewesen oder so.
Nee. 25
Echt?
Millionen.
25 Millionen für diesen Scheißfilm?
Doch Mel Gibson für seine Rolle 25 Millionen US-Dollar verlangte, war nicht genug Geld verfügbar, um Spacey engagieren zu können.
Man darf nicht vergessen, dass Mel Gibson danach, also selten hat einer seine Filmkarriere so erfolgreich in die Tonne getreten. Mittlerweile kriegt er keine 25 Millionen
mehr.
Was hat
der Mel Gibson sonst so gemacht?
Seitdem er erstmal alle, also Schwarze und Juden beleidigt hat und dann einer Polizistin an die Brust gefasst hat und gesagt hat, hello Sugar Tits. Das ist schon, also da hat es einer aber richtig auf seine eigene Karriere abgesehen gehabt, weißt du? Der hat gedacht so, also wie viele Randgruppen kann ich gleichzeitig beleidigen? Habe ich noch Rollstuhlfahrer und Lesben? Vielleicht kriege ich da auch noch einen Satz rein.
Ich gucke gerade, von den letzten Filmen habe ich nichts gesehen.
Von Mel Gibson?
Ja, Bloodfather, Daddy's Home 2, Dragged Across Concrete, The Professor and the Madman. Obwohl, doch, ja. Den habe ich angefangen zu gucken, aber irgendwann ausgemacht, weil war nicht so.
Ja. Das ist leider wirklich schlimm, weil Mel Gibson ja nun mal absolute Top-A-Liga war und jetzt so Steven Seagal Top 3, also so C-Liga-Filme dreht, die er überhaupt nicht verdient hat, weil der Mann hat ja immer noch eine unfassbare Ausstrahlung. Er ist nur leider halt Rassist und Chauvinist, aber sonst ist er ein guter Bursche und ein guter Darsteller, ne?
Ah, der hat ja hier auch die Passion Christi. Damals. Als
das war kurz davor, bevor es so richtig scheiße. Der Film, ich habe den im Kino gesehen und ich weiß noch, dass, also ich als Atheist, das hat mich jetzt nicht so richtig geflasht, diese Kirmes-Märchen da. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, wenn davon auch nur 5% wahr sein sollten, ne?
Ja.
Der Sohn Gottes oder von mir aus auch nur wahr sein, also der Film besteht ja einfach nur ausschließlich darin, dass Jesus verraten und zu Tode gefoltert wird. Ja,
ist halt
wird.
Die Bibel, ne? Also das ist halt die Kreuzigung, die beschrieben wird im Wesentlichen.
Ja, ja, aber halt wirklich also nah dran, wie es wahrscheinlich auch, also wie Kreuzigungen auch wirklich abgelaufen sind, plus aber noch sein Büßergang, ne, mit dem Kreuz selbst und so. Also diese einfach, und da habe ich schon gedacht, ich kann die Ehrfurcht, die Christen vor Jesus haben und vor diesem Opfer, nachdem ich diesen Film gesehen habe, schon ein bisschen mehr nachvollziehen.
Ja.
Also, wenn wir nur, also Reinhard, würden wir jetzt mal davon ausgehen, dass es dokumentarisch, dass es wirklich so passiert und er war wirklich Gottes Sohn und ein Zimmermann und so, du weißt, was ich meine, ne?
Ja,
und dieser Mann hat trotzdem, ohne zu zögern, all dieses Leid auf sich genommen, was in diesem Film dargestellt wird, da sitzt du schon und denkst so, meine Fresse.
Ja, das deshalb, ich sagte ja letztes Mal schon, ne? Ein Drittel Gott. Da sollte ich übrigens noch darauf hinweisen, dass ein, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat das auf Twitter korrigiert und meinte, aber wenn Gott ja der Vater ist und Maria ein Mensch, bla bla bla, dann ist das ja nur ein halber Gott. Bist du noch
ja,
da?
Und?
Ja? Ja, aber das ist ja falsch. Aber ich meinte ein Drittel Gott wegen der Trinität. Sagt dir das was?
Natürlich, die heilige Dreifaltigkeit, ja. Reinhard. Neo, Morpheus,
ja,
und
genau,
Trinity.
Ja, genau, die drei. Die drei.
Die drei.
Nee,
ja, komm, lass mal wieder einen von deinen sakralen Kackgeschichten los zum neuen Jahr. Da habe ich jetzt Bock drauf, weißt du? 2021 hat noch nie angefangen, 2020 war schon scheiße. Komm,
nein,
ich fange mit der heiligen Dreifaltigkeit.
Nee,
komm,
Feuer ab,
Baby.
Ich wollte eigentlich noch was zu Die Passion Christi sagen. Ich habe den Film damals auch gesehen, fand den auch so pff, ja, ne, kann man mal gucken. Aber was denn?
Ja, kann man mal gucken. Ja. 2 Stunden Todesfolter.
Ja,
ja,
mein Gott.
Kann man mal gucken.
Die Karriere von Mel Gibson ist ja offensichtlich durch. Wobei 2020, habe ich gerade gesehen, sollte er noch einen Film drehen, der heißt Fat Man.
Fat Man.
Fat Man, ja.
Fat
okay.
Man. Ich war immer riesen Mel Gibson-Fan, Reini. Also ich finde das auch nicht gut, was er da gesagt hat. Ja, hallo, ey, das ist Mad Max. Er war eigentlich der bestimmte Faktor bei Lethal Weapon. Mel Gibson ist schon einer der charismatischsten Filmstars aller Zeiten und bis heute ja auch noch ein verdammt attraktiver Mann. Hat halt leider ein paar persönliche Dämonen zu bekämpfen.
Ja.
Nebenbei einer der vielen Söhne eines der rechtskonservativsten Prediger der Australiens.
Ist auch Alkoholiker und so weiter, ne? Also
Alkoholiker, ja, und ne, war lange, lange Zeit mit der gleichen Frau verheiratet, hat die dann mit dieser ganz schrecklichen russischstämmigen Sängerin betrogen, obwohl er 7 oder 8 Kinder mit der hatte. Ja. Dann gab es noch diese Tonaufnahme, wo er rumbrüllt. Ganz schlimm, Reini. So wollen wir unser Leben nie vor den Karren fahren. Oder den Karren in den Dreck. Oder wie auch immer, Reini. Und wichtig ist, wir müssen ja auch nach vorne schauen. Verstehst du, wir müssen nach vorne schauen.
Ja, das müssen wir tatsächlich. Wir müssen ja auch zum Ende kommen. Meine Frau schreibt mir nämlich gerade, macht ihr noch lange?
Ich glaube, das hat sie noch nie zu dir gesagt. Tadam.
Nee, weil die Frage stellt sich halt nicht. Das, ne,
dauert, wo hast du eigentlich das Soundboard, du Wichser?
Es dauert so lange. Das haben wir heute nicht am Start, weil...
Wir haben das Soundboard nicht?
Nee, heute nicht. Also zumindest nicht so, dass du es hören könntest. Wir haben gerade mit dem Aufnahmesoftware-Zeug, wie du ja vorhin gemerkt hast, hin und wieder ein kleines Problem. Das wird
Reinhard,
sich,
die Leute merken das aber nicht, weil wir so smooth sind in unserer Kommunikation,
genau,
dass man überhaupt nicht merkt, dass zwischen dem Gespräch ungefähr 3,5 Tage liegen.
Ja, und dass eine Folge mindestens 20 Schnitte enthält, weil ich irgendwelche komischen Äußerungen von dir rausschneiden muss, damit du nicht im Internet zerfetzt wirst.
Der Führer war ein guter Mann. Grüße. Oh, wirklich unfassbar. Nee, das erzähle ich jetzt nicht. Er war ein Hurensohn. Ausblicke für das Jahr 2021. Erstmal willkommen, ihr kleinen Zaubermäuse. Es ist 2021. Besser als 2020 wird es auf jeden Fall, selbst wenn die Welt untergeht. Reini, deine Voraussage für das Jahr 2021.
Ich werde 21 Kilometer laufen.
Wen interessiert denn das? Es ging nicht um dein Scheißleben, es ging um das globale Leben aller Menschen.
Das wird das globale Leben aller Menschen. Ich ziehe das durch. 21 in 21.
Jetzt kommt er wieder mit der Nummer. Ja. Rainer, dein fetter Arsch, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, mussten wir dich zu dritt durch die Tür drücken.
Ja, und trotzdem habe ich dich locker abgezogen. Das sollte dich traurig
heute
machen.
Ich habe heute schon trainiert, ich habe gestern trainiert, vorgestern trainiert, Reinhard. Ich bin
Kühlschrank aufmachen und eine Sahnetörtchen rausnehmen gilt nicht als Gewichtheben.
Wenn es ein sehr schweres Sahnetörtchen ist, jawohl doch. Deine Voraussage, 2021, Reini, wird alles gut, wird Corona verschwinden, wird Clemens Tönnies weiter der Chef von Tönnies Fleischwaren sein.
Ja, aber meine Voraussage zu Corona, das wird uns bis Ende 2021 noch beschäftigen, mindestens. Also selbst jetzt, wenn Impfstoff da ist, bis halt ein ausreichender Anteil der Bevölkerung geimpft ist und so weiter, bis Ende des Jahres bleibt uns das noch erhalten. Und ich sag mal, so starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens werden wir mindestens noch bis zum Sommer haben.
Schön, Reinhard. Vielen Dank für diese tolle positive Voraussage. Da können sich ja viele Leute jetzt drauf freuen.
Ich habe mit was Positivem angefangen, aber da wolltest du ja nicht drüber reden, weil du...
Dass du deinen fetten Arsch willst, ist nichts Positives, Reini. 2021, die 21 Kilometer, okay.
Ja.
Okay, ich arbeite daran. Dann jetzt meine Voraussage für das Jahr 2021. Es wird, und ich komme jetzt näher ran, ich komme jetzt in eure Öhrchen, so 150.000 Menschen, die mich jetzt in ihrem Kopf haben. Also, das Jahr 2021, ihr Süßen, das wird ein richtig gutes Jahr. Es wird in dem Jahr, wird ein Kometenschweif an der Erde vorbeiziehen. Ein Komet, den man bisher noch nicht entdeckt hat. Er wird uns touchieren, er wird als goldenes Licht wird er am Himmel entlang ziehen. Jetzt kommt's. Dieser Komet wird in seinem Schweif Goldpartikel enthalten und die werden auf die Erde hinabregnen. Auf der ganzen Welt wird Gold regnen und zwar in Klumpen. Es wird überall, auf dem Boden wird Gold liegen. Und dann werden wir das einsammeln. Wir werden alle reich sein. Bis zu dem Moment, wo wir realisieren, dass Gold ja nur durch seine Knappheit überhaupt etwas wert ist. Und wenn dann alle so viel Gold haben, wie sie wollen, werden wir alle verzweifeln, weil plötzlich wird der Goldpreis in den Boden stampfen. Bitcoin, alles wird völlig wertlos sein. Es wird nichts mehr übrig sein. Und dann mit Alliteration am Arsch, euch allen ein helles Licht in dunkler Nacht sein. Und ihr werdet gemeinsam mit euren beiden Fährmännern, Reini und Basti, durch das Jahr 2021 segnen.
Ja, willkommen zu Bielendorfers BWL-Butze.
Habe ich gerade nicht kapitalistische Zusammenhänge wirklich gut erklärt,
ja,
Reini?
Ja, sehr schön, ja. Dir fehlt noch der Glaube an Geld. Also Geld hat ja ganz viel mit Glaube an Geld zu tun, mit dem Vertrauen daran, dass Geld einen Wert hat.
Ja, genau. Dieses Vertrauen wird erschüttert werden. Wir werden alle zurück zum Höhlenmenschen, Reini. Wir werden wieder zum Basic. Wir werden einfach zurückgehen, da wo wir herkommen. Und jeder von uns darf sich jetzt noch einen Song auf die Playlist setzen. Ich nehme den wunderschönen kanadischen Singer-Songwriter Gordon Lightfoot, wird diese Woche 80 Jahre alt, mit seinem Song Sundown.
Ach, jetzt habe ich schon wieder nicht dran gedacht, vorher mal Musik rauszusuchen.
Ja, dann sag doch jetzt.
Ich habe ja den Anspruch, nicht immer die gleichen Bands zu empfehlen, aber mir gehen irgendwie langsam die Bands aus. Ich höre in letzter Zeit zu wenig Musik.
Dann nehmen wir Raining Blood von Slayer. Das ist immer schön. Das ist
Slayer höre ich tatsächlich gar nicht gerne.
Stinkfist von Tool.
Ja, Tool geht immer.
Tool geht immer. Zur Playlist hinzufügen. Das ist auch ein schöner Kontrast zu dem, was ich empfohlen habe. Haben wir schon auf der Liste. Scheiße, Reinhard. Ich bin doch hier nicht verantwortlich dafür, du dummes Schwein.
Warte mal, dann nehmen wir irgendwas von Adam Angst.
Nein, nicht schon wieder, Reinhard. Das ist schreckliche Scheiße.
Ey, findest du Adam Angst schrecklich?
Dann machen wir Sepultura mit Brutes.
Nein,
Bloody
Sepultura
Roots.
Ist auch eine Bar, nee. Dann
Sugar von System of a Down, Reinhard.
Ja. Nimm irgendwas von A Day to Remember.
Dann nehme ich Davidian von Machine Head, okay?
Ja. Mach mal.
Okay, Wait and Bleed von Slipknot. Dann nehmen wir Wait and Bleed von Slipknot.
Ja, Slipknot
da
geht schon
haben
mehr.
Wir als Jugendliche immer wild zu getanzt, als wir in der Disco Viber aufgerissen haben. Eine geile Zeit. So. Und nun kommt von unserem Lieblingsmusiker, dem großen Fleischmusikanten, der große Fleischmusikant. Der große Bremer
Blockwurstflöte.
Ich blase zwischendurch einfach mal eine schöne Krakauer drei Löcher rein. Und der große Bremer Fleischmusikant, Essener Fleischmusikant, Clemens Tönnies, für uns mit seinem Smash-Hit, Ich mach mein Ding, das verabschiedet euch jetzt in die erste Folge Alliteration am Arsch 2021. Wir hatten ja letzte Podcast-Dings hatten wir angekündigt, dass wir nicht zurückkehren werden, dass Alliteration endet, aber nur mit der Kraft eurer positiven Rückmeldung. Genau, das möchte ich jetzt gerne. Ihr schickt mir schöne Wünsche für das Jahr 2021. Was immer ihr euch wünscht, über Instagram, über Facebook und genau, ich schneide daraus. Genau,
wo ich das nicht sehe.
Ihr schickt mir so viele Wünsche wie nur möglich. Ich werde die alle auf ein riesiges Schaubild packen und bei Instagram in meine Story tun. Das wäre doch was. Dann die guten Wünsche dieser Welt an alle Menschen gerichtet über Instagram Story. Was sagst du dazu, Reini?
Das ist, du klingst also, wenn du mir jetzt noch erzählst, dass die Gummibärchen, die du die ganze Zeit isst, deine Haare besser machen.
Reini, es geht darum, Energie und Licht in die Herzen der Menschen zu bringen. Dafür wurde Alliteration gegründet.
Jetzt hörst du dich an wie so ein Corona-Spinner auf der Demo, der singt, du musst mal Liebe in dein Herz lassen, ne? Liebe. Es geht hier um Liebe und Freiheit.
Hör auf, hier auf die Medien zu merken, da auf die Merkel-Medien, auf Bild-Zeitung und so. Ja. Hör mal auf damit. Glaub mal hier an, was der Mann da vorne, der mit uns Geld verdient. Ja. Glaub mal an den, du Arschloch. Ja. So, Glückwunsch. So. Und weißt du, was ich jetzt sage, Reini? Ich mach mein Ding. Egal, was die anderen sagen.
Weißt du, wenn ein Fleischfabrikant über mein Ding redet, ne, dann ist das was ich nicht hören möchte. Und ich möchte auch nicht hören, wie du über dein Ding redest.
Clemens, du bist ein guter Bursche. Du hast das alles nicht so böse gemeint mit den schlechten Arbeitsbedingungen und den hohen Infektionszahlen. An sich bist du Humanist. Schweine liegen dir am Herzen, gute Tierhaltung liegt dir am Herzen. Und es geht dir nicht ums Geld.
Du musst
aufhören
zu reden,
viele...
die Musik ist schon durch. Hör auf zu reden.
Ach, wirklich? Ich kann die Musik nicht hören, weil du dummes Schwein sie wieder auf die falsche Spur gelegt hast.
Nein, habe ich nicht. Das ist nur, dass du warst kurz weg, weil unsere Verbindung mal wieder zwischendurch abgerissen ist.
Das stimmt
weil
überhaupt
du,
nicht.
Weil du
jetzt,
dummes
ich hör dich jetzt
Schwein
doppelt.
Am Arsch der Welt bist. Mir doch egal, ob du mich doppelt hörst.
Jetzt klingst du wie Gott, Reini. Nicht wegklicken, das brauchen wir jetzt noch. Das ist
Off-Material.
Die,
aber die
Leute
ist,
leben von...
Nein,
hast du schon ausgemacht, du dumme Sau?
Nein, ich habe nicht ausgemacht. Das läuft immer noch. Also die Leute hören mich nur nicht doppelt, so wie du.
Nee, lass es jetzt so. Also ja, Reini, jetzt, wir weg. Verabschieden uns jetzt. Jetzt spiel die Musik nochmal ein,
nee,
du nutzloser, widerlicher Sacktee-Wurst. Mach es.
Nein.
Mach es. Ich bin dein Chef. Ich bin dein Tönnies. Du bist das Schwein. Mach es jetzt. Sonst kommen Pavel und Pelek und machen dir die Wurst. Mach dich in die Wurstremfort.
Dafür müsste ich hier... Ach,
so, bist, jetzt kommt nochmal die Musik.
Du bist
und dann
so ein unerträglicher Podcast-Partner. Ne?
Halt
dass
die
ich
Schnauze.
Hier,
ich bin der einzige Grund, warum das hier alles überhaupt funktioniert, Reinhard. Ohne mich wäre Alliteration gar nichts. Ja. Ich will, dass du das weißt. Gar nichts. Ja. Die Leute würden sich das doch gar nicht anhören.
Wenn würdest du nur einen Scheiß gar nicht machen.
Da ist die Musik.
Ja.
Tschüss, ihr Süßen. Und jetzt Clemens Tönnies mit seinem Smash-Hit. Er macht sein Ding. Tschüss. Ich lieb dich, Rainer.
Ja, ich dich auch. Ciao.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
Ich mach mein Ding. Egal, was die anderen machen. Was die Schmachmaten einem so raten. Das ist egal. Thank you.